Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Europa. Versicherung pur.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros los.
Holiday People, hey Sunday Freaks, hey Spotify Fans, es ist Totensonntag. Es ist Totenstille noch im Studio, aber das wird sich gleich ändern, denn Olli Schulz ist auch. Hallo Olli.
Hallo, Olli Schulz ist auch da. Ich bin einfach. Dankeschön. Hey, was ist denn das für ein Applaus?
Kleiner,
danke,
kleiner,
Bro.
Einfach mal kleiner Applaus, um dich ein bisschen hochzuholen.
Voll der Bro-Applaus von dir. Danke.
Ja, Endorphin. Apropos Bro, wo wir gerade dabei sind. Es gibt Neuigkeiten auf dem Rap-Sektor. Damit steige ich direkt mal ein. Capital Bra ist jetzt auch eine Snitch. Er hat gesnitcht. Er ist bei den Bullen jetzt, hat gesungen.
Hat vorgesprochen.
Er hat Ärger mit Miri und mit Remo Clan. Also Capital Bra ist so ein kapitaler Gangster, dass er sich mit zwei Clans gleichzeitig angelegt hat. Zwei Frontenkrieg. Hätte er aus der deutschen Geschichte gelernt, dann hätte er gewusst, zwei Frontenkrieg, nie eine gute Idee. Remo links, Miri rechts.
Ja, und jetzt ist Capital Bra. Aber ich habe gehört, die Tschetschenen jagen ihn. Seine Vergangenheit holt ihn ein. Ist wirklich wahr. Die tschetschenische Mafia. Ja, keine Ahnung, das tut mir schrecklich leid für Capital Bra. Er war vor einem halben Jahr mega sauer auf Bushido, dass der zu der Polizei gegangen ist. Der wiederum war mega sauer auf K1, dass der zur Polizei gegangen ist. Und K1 war mega sauer auf Flair, dass der zur Polizei gegangen ist. Und Flair war mega, und so ist der Kreis, es ist ein Kreislauf. Jeder beschuldigt den anderen, eine Snitch zu sein. Die einzig beiden legitimen Typen, die keine Snitches sind, weil sie von Anfang an öffentlich mit der Polizei zusammenarbeiten, das sind Björn Böhmermann und Olli Schulz.
Weißt du, wie what you see is, ja. What you see is what you get. Die Leute wissen, wenn sie mit uns reden, geht das direkt zur Polizei weiter, egal was es ist.
Genau, wir sind eine richtig alte Schule. Ich rufe gleich Polizei. Wenn mich einer bedroht, ich rufe die Polizei. Was ist das immer noch? Ganz alte Schule, ich bin ganz alter Streetboy, ich rufe einfach die Polizei.
Bei mir ist das inzwischen sogar so, dass die Polizei regelmäßig bei mir durchruft und fragt, ob ich irgendwie bedroht wäre, ob sie mir helfen können.
Ja, Mann, ey.
Aber ich muss gar nichts selber machen. Weißt du, die rufen einfach mal zwischendrin an und sagen, hey, Janni, alles okay? Ich so, ja, alles klar. Ich habe mit dem und dem ein bisschen Probleme, der hat mich schief angeguckt. Klar, schicken wir einen Streifenwagen vorbei. Und dann gibt's einfach so grundlos Schläge von der Polizei, wirklich. Ganz ehrlich.
Ach, für dich, wirklich. Also für irgendjemanden, auf den du dann zeigst oder was? So hast du die Polizei schon im Nacken oder was?
Nee, ich habe dann, keine Ahnung, wenn mich einer schief anguckt oder was, ich merke mir das einfach, hab so ein kleines Notizbüchchen dabei und schreibe mir dann die Namen rein oder auch das Kennzeichen nur. Und dann fahren die da einfach hin und machen ein bisschen Rabatt zu machen. Also gar nichts Illegales, einfach mal ein bisschen Ausweiskontrolle und mal gucken und so, ob alles in Ordnung ist, wie man das halt so macht.
Den psychischen Druck erhöhen, sozusagen. Den psychischen Druck erhöhen.
Genau. Nee, das stimmt natürlich nicht. Liebe Grüße, jetzt schreiben wieder viele Polizisten, stimmt das und sowas, kann ich auch helfen. Nee, keine Sorge. Wir machen das auf die alte Schule wirklich, wenn wie Olli sagt, wenn Bedrohung ist, wird einfach Bullerei gerufen. Aber das erwarten die Leute auch von uns. Wir sind zwei weiße Boys aus der Vorstadt. Wir wissen, wann Schluss ist und wir wissen, wann man den Start einschalten muss.
Absolut. Und zwar sofort, wenn dann einer bedroht oder Ärger macht. Sofort Polizei, sofort einen Riegel vorschieben. Jan, ich bin heute total kaputt. Es liegt daran, letzte Woche haben wir noch so eine lebendige Sendung gemacht und haben noch gesagt, dass wir die Leute so ein bisschen durch den Herbst, Winter bringen wollen mit positiver Energie. Ich bin jetzt schon komplett eingebrochen. Wenn um 16 Uhr, sag mal, die Sonne abhaut, dann kann ich einfach nicht lange gegenhalten. Und das ist so, ey, die Dunkelheit hier in Berlin gerade. Ab 16 Uhr schaltet sich die Sonne komplett ab. Es ist wirklich so. Es ist so düster gerade. Und das erinnert mich immer an Lebensphasen, in denen ich immer war, wo ich irgendwie lange geschlafen habe, weil ich als DJ gearbeitet habe. Also so wie jetzt eigentlich auch, nur dass ich nicht mehr als DJ arbeite.
Hast du halt als DJ gearbeitet? Das wusste ich noch gar nicht.
Viele Jahre meines Lebens habe ich gearbeitet.
Und DJ?
Ja, ich bin rausgeflogen irgendwann beim Security-Job und dann bin ich aber DJ geworden in der Prinzenbau und habe jeden Freitag Pretty in Pink, die 80er-Jahre-Party gemacht. Das war so im Jahre 2000, 2001. Und dann habe ich auf auf dem Hamburger Berg noch aufgelegt, ne, ein gutes Jahr, und zwar im Lunacy und im Eckspar und solchen Läden, die es alle nicht mehr gibt. Und da ist man dann auch so um 15 Uhr aufgewacht, weil man erst um 7 Uhr, 8 Uhr ins Bett gegangen ist. Und das machst du eine ganze Zeit und dann bist du richtig fertig, weil ohne Sonnenlicht ist der Mensch echt ein alter grauer Haken.
Das Domian-Problem. Domian hat ja mit der Sendung aufgehört nach, glaube ich, 80 Jahren, weil er dann irgendwann, der Biorhythmus hat sich nicht mehr erholt und er musste irgendwas machen, wo er ein bisschen Sonne tanken kann. Er ist ja auch schon weit über, ich glaube, weiter über 50 und hat jetzt wieder angefangen mit einer Sendung. Domian hat eine neue Sendung.
Ich würde noch ganz kurz sagen.
Entschuldigung.
Ich habe heute eine Sache nämlich gemacht, würde ich sagen. Ich bin unter die Sonnenbank gegangen. Bei mir, wo ich wohne, ist eine Sonnenbank, die ist immer leer, weil Sonnenbank total uncool geworden ist. Ne? Und dann war ich da heute und da sitzt wirklich eine Frau hinterm Tresen, die sieht aus, als wenn die 500 Jahre Sonnenbank auf der Haut hat. So tief gebräunt, so faltig, schlecht tätowiert, guckt dich an und sagt, ja. Und dann musst du erstmal davor sprechen. Sonnenbank ist nämlich ganz alte Schule. Dann gucken die dich an und gucken dein, und dann wird dein Teint überprüft, ob du überhaupt braun, ob du überhaupt würdig bist, über die Sonnenbank zu gehen. Weil du triffst keine introvertierten Intellektuellen oder sonst irgendwelche Leute in der Sonnenbank, sondern triffst einfach Leute, die im Nachtgewerbe arbeiten oder Bitches, die geil braun sein wollen einfach. Und auch egal, es ist halt eine alte Welt auch so ein bisschen. Und dann bist du da drin in der Sonnenbank in dieser Röhre und diesmal hat es gar nichts gebracht. Danach war ich gerade duschen, hatte noch ein bisschen Wellness, habe mich eingecremt. Also Zeit für mich habe ich mir genommen heute. Aber all das, selbst dieses Self-Care hat nicht geholfen, dass ich jetzt hier mit Energie sitze.
Es ist aber ganz gut, dass wir mal so eine schlechte Laune-Sendung machen, ja, wie sonst auch immer. Das war mir letzte Woche ein kleines bisschen zu Hollywood-mäßig. Also liebe Grüße an Bill Kaulitz, der letzte Woche da war. Eine große Überraschung, ganz viel tolles Feedback. Und viele Leute haben gesagt, ja, ich fand ihn erst scheiße, hab dann mal eine Viertelstunde durchgehalten. Und dann fand ich Bill Kaulitz irgendwie echt ganz gut. Ja. Das haben ganz viele Leute mir geschrieben.
Mir auch ganz viele Leute. Und das ist ganz unangenehm, was ich teilweise gefragt habe und so viel geredet habe. Aber mein Gott, wir sind hier kein normales Talk-Format. Ich hätte einfach direkt fragen sollen, wann kommt mal geile Mucke? Alles andere finde ich cool. Habe ich mich nicht getraut, habe ich ein bisschen rumgedruckst, ist auch ein bisschen anmaßend, aber ich finde, das ist hier auch, hier gelten eigene Gesetze bei uns. Man kann sowas fragen. Er war auch überhaupt nicht böse. Wir haben noch nett geschrieben danach. Super Typ. Und eine Sache muss man auch nochmal sagen, ganz viele haben uns vorgeworfen, wir hätten jetzt Promo gemacht für ProSieben. Das war ein fucking Zufall. Ich habe ihn angeschrieben über Instagram, weil ich so gerne mal wollte, dass er in die Sendung kommt. Und er war gerade hier in Deutschland, weil er Promo machen musste für die neue Sendung auf ProSieben.
Dreck Queen,
genau. Und deswegen war er hier bei uns. Und es war einfach Zufall. Wir haben nicht einen Pfennig Geld bekommen oder von ProSieben irgendwie einen Schulterklopfen oder sonst was. Kleine schöne überhaupt Sendung. Nichts. Heute wird es nicht so schön. Ich fühle das richtig.
Heute ist auch Totensonntag. Ich weiß gar nicht ganz genau, was der Unterschied zwischen Volkstrauertag und Totensonntag. Ich glaube, Volkstrauertag, da gedenkt man den Opfern des Faschismus, wie man bei der SPD sagt. Hast du es mitbekommen, diese Geschichte?
Unglaublich.
Dass auf einem Trauerkranz in Westdeutschland bei einem SPD-Ortsverein durch Übermittlungsfehler, das war wohl der Grund, da hat einer wohl einen Sprachfehler gehabt, ein bisschen genuschelt, der Blumentante diktiert, bitte schreib auf unseren Trauerkranz für den Volkstrauertag drauf. Gegen Krieg, also wir trauern um die Opfer von Krieg und Faschismus. Und dann hat die Blumenladenbesitzerin aus Faschismus gemacht.
Und nicht das ist unglaublich. V-E-R, genau, Faschismus geschrieben. Und nicht irgendwie.
Wie verschissen halt.
Ja, und nicht einer hat darüber geguckt. Nicht einer hat das irgendwie.
Aber es war ganz interessant, mal diese Kette aufzuschlüsseln, die offenbar bei so Trauerkränzen dann in der Trauerkranzwirtschaft dann so greift. Du hast nämlich also erstmal die Blumen, die Floristin, die den Auftrag entgegennimmt. Die hat den Auftrag wohl mündlich bekommen von der SPD. Gegen Krieg, also für die Opfer von Krieg und Faschismus. Dann hat sie aber aufgeschrieben, auf einen Zettel handschriftlich, für die Opfer von Krieg und Faschismus. Und das hat sie dann gefaxt an den Typen, der diese Trauerkranzschleifen macht, also an eine Druckerei. Ja. Und der hat dann zu seiner Entlastung das Fax gezeigt, wo wirklich drauf stand, für die Opfer von Krieg und Faschismus. Und das muss wohl, ich würde nicht der Floristin Schuld geben, sondern ich vermute auch, weil meine Kenntnis von der SPD, ich weiß nicht viel von der SPD, aber ich weiß eins, da haben viele Menschen Sprachfehler. Die SPD ist eine Geschichte, ist wirklich ein Container für Leute, die auf dem freien Markt Schwierigkeiten haben, wegen Sprachfehlern. Und deswegen sind die bei der SPD gelandet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da jemand auch, vielleicht weiß einer bei der SPD, auch keiner mehr so ganz genau, wie man Faschismus schreibt und hat das auch schon falsch buchstabiert. Auch das ist nicht auszuschließen. Es war auf jeden Fall menschliches Versagen auf ganzer Strecke.
Ja, es war sehr, sehr unglücklich, das zu sehen. Also ich meine, es war wirklich irgendwie sehr, sehr tragisch, aber dann ist vielleicht doch eine Analphabetin gewesen, die Floristin. Wollen wir mal nehmen, aber es ist einfach wahnsinnig bescheuert, dass das auch keiner gesehen hat oder es vorher noch abgerissen hat. Da müssen ja alle irgendwie mit verschlossenen Augen da um die Grenze herumgelaufen sein.
Ich nehme im Namen der SPD die Schuld auf mich. Ich habe hier gerade wirklich, ich habe mein Parteibuch in der Hand. Ich habe letztens zugeschickt bekommen. Ich habe ein richtiges Parteibuch
SPD-Partei. Zum Ausmalen genau. Oder was? So mit Willy Brandt so, zum Ausmalen und so.
Ja, da sind so Nummern und die muss man verbinden von 1 bis 800 und wenn man halt alle verbunden hat, dann kommt dann ein SPD-Politiker. Egon Bahr, Franz Müntefering, Willy Brandt auf jeder Seite. Und hier, guck mal, Beiträge für die Jahre. Ach, da kann man eintragen, ob man die Beiträge zahlt. Mein großes Problem ist, mein SPD-Mitgliedsantrag, den wir wirklich nur gestellt haben für die Nummer, weil ich SPD-Vorsitzender werden will, immer noch eigentlich.
Ja.
Den hat ein Kollege von mir abgeschickt, ohne mit mir vorher Rücksprache zu halten. Ich habe das großen Fehler gemacht, bei freiwilligem Mitgliedsbeitrag eingetragen, die Summe von 186,30 €. Weil ich gedacht habe, ich trage als Gag die Nummer ein des Gründungsjahres der SPD, also 1863, aber als Eurozahl. Dann habe ich gesagt, ich gebe aber nicht 1863 €, sondern 186,30 €. Und jetzt muss ich jeden fucking Monat 186,30 € für die verschissene SPD bezahlen, solange ich da Mitglied bin. Ey, was für
ein. Aber dafür bist du aus der Kirche ausgetreten. Also das ist ja, das summiert sich dann.
Ich überlege lieber wieder in die Kirche ein. Ich war nie in der Kirche drin, aber ich überlege in die Kirche einzutreten, um das irgendwie zu kompensieren. Ich glaube, dass Olaf Scholz der neue SPD-Vorsitzender wird. Und das wird spätestens der Moment sein, wo ich irgendwie im Garten Feuer mit meinem SPD-Parteibuch entfache.
Ach, dann wirst du gleich sofort, wenn du die Liebe der Partei nicht bekommst, wird das sofort in Hass umschlagen. Oder wirst du böses. Das ist so ein bisschen widersprüchlich dann auch. Oder bist du einfach nur enttäuscht?
Moment mal ganz kurz. Weißt du, wen ich gerade gesehen habe?
Wo denn?
Deinen Manager.
Wo hast du den gesehen?
Im Fernsehen. Im ersten deutschen Fernsehen.
Was? Was macht er denn da?
Ansa S. Punkt. Dein Manager sitzt gerade bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden. Auf der Bühne ist Sarah Connor. Jetzt klatscht gerade der dicke Chris, wie heißt er noch? Der dicke Comedian, der
lustige. Toll. Darf man das? Ich mach mal Satu ganz kurz an. Das gibt's ja gar nicht. Bambi-Verleihung. Jetzt gerade angefangen. Heute ist nämlich Donnerstag.
Halleluja.
Hier bei uns. Wir spielen offenen Karten.
Endlich weiß ich, wohin mit dem Hass. Sarah Connor singt den Vincent-Song, wo sie mega Ärger für bekommen hat, weil sie Homosexualität thematisiert in einem Popsong, haben viele Radiostationen.
Haben die gesagt.
Ist ein No-Go.
Hat Andi Löffler von 1 live gesagt, ist ein No-Go.
Nee.
Das machen wir. Wir machen nur den Kasper groß, aber das mit den Homos, das machen wir nicht. Keine Ahnung, auf alle Fälle trägt sie was sehr Originelles hier, nämlich
Regenbogenfahren um den Hals. Ja,
genau. Aber es ist doch alles Vollplayback. Soll ich mal kurz einen Sound anmachen? Dürfen wir nicht in der
Sendung? Können wir ruhig mal ganz kurz anmachen, einmal reinschauen.
Susanne sagt, nee, dann kriegt sie Ärger. Dann kriegen wir Ärger. Wenn den Song
ich sehe aber am Schlagzeug bei Sarah Connor sitzt der liebe Felix Lehrmann, also der Mann, wir waren fast zwei Jahre, war der bei uns im Studio, der hat da mitgetrommelt.
Ist das gerade eine Live-Übertragung?
Es ist absolut live. Sarah Connor singt live. Also sie singt hundertprozentig live. Ist kein Playback. Ganz sicher nicht.
So eine starke Frau. Ich mag Sarah Connor. Die wollte auch nochmal zu uns in die Sendung kommen. Die würde ich gerne mal bei uns in der Sendung haben.
Und die hat wirklich die harte Aufgabe, den Saal aufzuwärmen. Es ist Baden-Badener, ich glaube, Festspielhaus oder sowas. Es ist eine harte Crowd.
Die Leute stehen gerade alle auf dem Klatschen. Ich würde sie einfach direkt fragen, wie das denn ist. Ist das
da? Das ist die neue Freundin von Thomas Gottschalk in der ersten Reihe. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, wir haben heute Abend den Bambi. Scheiße. Jetzt können wir die Sendung nicht machen, weil jetzt müssen wir Bambi gucken. Es wird ganz schlimm. Ich wette, es wird ganz schlimm.
Warum sitzt mein Manager da, wenn ich nicht da bin und ich sitze in so einem stinkigen kleinen Kabuff gerade und nehme eine Sendung auf?
Ja, ganz kurz, warum sitzt dein Manager bei den Bambis und du nicht? Das ist die Frage. Hat er wahrscheinlich deine Tickets geklaut aus der Post und ist da schön alleine hingefahren?
Ja, er macht schön im Prosecco-Laune, erzählt er jedem, ich weiß genau, da rennt er wieder auf der Aftershow-Party rum. Ich bin übrigens Manager von Olli Schulz.
Olli Schulz, der hat letztens Bill Kaulitz interviewt.
Genau, und dann sagen alle, ach du Scheiße. Ne, keine Ahnung, was er da macht. Wahrscheinlich ist Klaas auch da. Wir teilen uns ja den Manager. Wir teilen uns die Frau und den Manager, Klaas. Und ich weiß es noch. Weißt du
vielleicht? Echt? Wirklich?
Ja, schon lange. Ja, alles. Nicht nur das. Kinder, wir teilen uns alles. Weil Klaas muss ab und zu entlastet werden. Viele haben mich gefragt, warum ich nicht auftauche bei Late Night Berlin und so. Weil ich zu Hause bin, auf die Kinder und die Frau aufpasse. Das ist so. Wir haben und umgekehrt. Und jetzt gerade, wenn ich das mache, müsste eigentlich Klaas bei mir sitzen. Aber Kai Pflaume ist gerade auf die Bühne gekommen und ich wette. Hier, Cerno Teppich dabei. Wie heißt er nochmal?
Cerno Tabba dabei.
Genau, der ist auch da. Den hat man ewig nicht mehr gesehen. Moderiert er noch das Morgenmagazin?
Nee, ne? Nee, der ist jetzt bei Focus, beim Focus. Das gehört ja auch zum Burda Verlag. Der Bambi ist die große Preisverleihung von Hubert Burda. Mhm. Der macht den ganze Jahr über Scheiß
Journalismus. Dann kommt die Furtwängler
und einmal im Jahr macht er garantiert darf seine Frau Dr. Maria Furtwängler darf garantiert einen Preis verleihen.
In so einem schönen Kleid, in so einem schönen hellblauen. Ich sag mal jetzt schon, es wird ein hellblaues Kleid, ein durchsichtiges Kleid sein, hellblau. Ja, bis sie kommt, können wir uns noch die Zeit mit anderen Sachen vertreiben. Ich habe mir gerade das neue Till Lindemann-Video angeguckt. Der macht jetzt, finde ich ganz komisch, Till Lindemann hat direkt nachdem jetzt Rammstein eine Platte rausgebracht haben, und ich bin ja großer Rammstein-Fan, ich habe auch die Show mir angeguckt, finde ich echt super. Jetzt hat er aber eine Solo-Platte gemacht, und jetzt muss ich mich schon mal wieder als Musiker lästern. Das klingt alles so wie Songs, die Rammstein zu schlecht für ihre Platte fanden. Und ich denke mir, warum macht er das jetzt, nachdem gerade die fette Welttournee war, jetzt geht er nochmal Solo auf Tour, und das ist alles so mediokra, so klingt ein bisschen wie Rammstein-Coverbands. Nicht alles, aber das sich jetzt noch zu geben irgendwie, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, finde ich schon enorm. Und dann wird das immer in der Bild-Zeitung alles so irgendwie beworben gerade. Einfach mal Pause machen und noch eine Rammstein-Platte machen vielleicht. Hätte ich geiler gefunden, aber das jetzt auch. Hast du die Videos
das gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber es wird in der Bild-Zeitung beworben. Der hat irgendwie einen Deal mit der Bild-Zeitung, dass sie da seine Platte bewerben?
Keine
oder was ist
Ahnung,
das?
Was das ist. Da ist ganz viel Lindemann in der Bild-Zeitung. Ich weiß nicht, also ich finde es ja nicht so gut, weil ich
das Geile an Till Lindemann. Das Geile an Till Lindemann ist, der hat ja neben dieser Rammstein-Performance hat er auch immer irgendwelche geilen Girls am Laufen. Das ist natürlich genau das Richtige für die Bild-Zeitung. Die kann nicht mehr viel, aber so geile Girls ablichten und so geile intime Beziehungsgeschichten. Und da ist hier, keine Ahnung, mit Sophia Tomalla und Lila Lowfire und Till Lindemann gesichtet in dem Club mit irgendeinem viel zu jungen Model, das geht ja alles für die Bild-Zeitung. Das ist genau das
Richtige. Das ist genau das Richtige für die Bild-Zeitung. Aber dann denke ich mir auch, kann man da nicht einen Riegel vorschieben? Ganz viele Sachen werden in den Medien nicht besprochen und sonst was. Und das könnte man doch auch unterbinden, weil ich fand das eigentlich immer sehr gut an der Band, dass die sich so keine Interviews gibt und da nie auftaucht irgendwie. Aber irgendwie hat das nicht mehr hingekriegt, in letzter Zeit sich da Rat zu machen. Und auch diese neuen Schock-Videos, das eine Video, da ist er mit dem Kopf zwischen den Beinen einer Frau und dann fängt die an zu bluten und das ist alles ganz dirty und ganz abgründig und ganz nasty, aber irgendwie auch alles zu gewollt. Und irgendwie gefällt mir das gerade nicht, als Fan, sage ich.
Krawallig. Ich sehe Frank Elstner gerade bei den Bambis. Kurz dazwischen, Kai Pflaume steht auf der Bühne, hält eine Entschuldigung.
Das war aber echt ein amtlicher, es war ein amtlicher Pferderülf, wie ein Böhmermann. Echtes.
Entschuldigung.
Ein Stück mit rausgekommen.
Entschuldigung, ich esse hier gerade so kleine Stollenhäppchen. Ich habe in meinem Supermarkt, in meinem Rewe Togo, es gibt auch noch andere, Lidl und Netto und keine Ahnung, aber in meinem Supermarkt habe ich den Ort gefunden, wo man die leckeren Niederegger-Sachen findet. Es gibt nämlich, das ist die Taktik der Firma Niederegger aus Lübeck. Oh, Frank Elstner kriegt einen Ehrenbambi, glaube ich. Oh, scheiße. Warte mal, bevor ich Niederegger-Sachen erzähle, ich muss mal kurz...
Oh Gott.
Kannst du mal kurz den Ton anmachen? Ich glaube, das ist jetzt okay.
Ja, jetzt ist es okay. Warte mal, oh Gott.
Da wird jetzt nicht gesungen. Frank Elstner wird umarmt von Kai Pflaume.
Du magst den so, ich weiß. Ich mag beide.
Ist wirklich ein netter Typ.
Ja, ich mag den auch.
Frank Elstner ist ein super Typ. Und jetzt kriegt er
Der hat Nase vorn erfunden. Kennst du die Sendung noch? Nase vorn?
Frank Elstner hat Parkinson. Wir haben ja ein Interview aufgenommen. Und er ist ganz gerührt. Ach, das ist ein guter Typ.
Ich finde auch.
Frau.
Der hat Nase vorn erfunden. Kennst du Nase vorn noch, die Sendung?
Nase vorn. Wetten, das hat er auch erfunden.
Ja,
ne?
Aber Nase vorn.
Ach so,
war mein Liebling.
Ach so.
Nase vorn war dann, da wollte er sich selber nochmal toppen mit Wetten, das und wollte noch eine größere Show machen. Und die ist Nase vorn. Und die
hat er nicht auch Jeopardy moderiert? Ganz lange? Jeopardy
ja,
bei
hat er
RTL?
Auch gemacht. Später, stimmt.
Jeopardy.
Das würde ich gerne mal als Musiksendung, Rock'n'Roll Jeopardy, das gab's mal, das würde ich gerne mal im Fernsehen.
Oh, der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Buro, ist auch mit dabei. Tom Buro ist der Intendant des Westdeutschen Rundfunks und das Allergeilste ist, der hat selber auch künstlerische Ambitionen. Der hat selber, glaube ich, mal ein Konzert gegeben, wo er Songs von Bob Dylan gesungen hat. Der Intendant des WDR, warum soll ein Intendant einer Rundfunkanstalt neue Künstler, junge Künstler featuren, wenn er selber singen kann? Hat sich das Rundfunkorchester geschnappt vom WDR und einfach mal so einen geilen Liederabend, wo der Intendant des WDR Songs von Bob Dylan singt. Ist das nicht geil? Ist das nicht schön?
Ein intimer Abend mit dem, ja, finde ich total. Und Vorprogramm Beckmann mit Coversongs von sich selber.
Von Eckart von Hirschhausen. Beckmann singt Eckart von Hirschhausen, der wiederum Konstantin Wecker singt.
Songs covered, genau. Nee, aber das ist dann halt wirklich so. Ich bin ja wirklich Fan gewesen, muss ich jetzt mal sagen, von diesem Video Licht aus, Licht an. Und Licht aus, ne? Weil du wirklich diesen Beckmann-Look da 1:1 verkörperst in dem Video. Es ist
erschreckend, wie ich aussehe wie Beckmann.
Deswegen
ist es auch sehr unangenehm gewesen, letzte Woche darauf hinzuweisen. Aber ich sehe in dem Video, ich fühle mich auch wie Beckmann. Und viele Leute haben gesagt, ey Jan, du spielst ja gar nicht richtig Gitarre. Ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Das war Matze Kremer
nicht aufgefallen. Du hast das so gut nachgeahmt, wenn die Karte spielen. Das ist immer das Beste, wenn Leute, die überhaupt nicht Gitarre spielen können, meistens hauen die immer so blind mit dem Daumen, Also ich kenne kaum einen, der mit, so mit dem Daumen die Gitarrenseiten so anschlägt. Das machen Leute, die noch nie Gitarre gespielt haben, aber trotzdem süß. So, jetzt reden die beiden hier gerade.
Ich muss mal kurz die Firma Niederegger. Ich bin, also seit Kindheitsbein bin ich, also ich weiß gar nicht, warum das bei uns so ist. Vielleicht ist es auch so eine, hat diese Konsumspezialität, also die Spezialität irgendwann mal in unserer Familie so Anker geschlagen. Seit ganz Kindesbein habe ich diesen Marzipangeschmack von Niederegger auf dem Gaumen. Diese eingepackten Früchte zum Beispiel, die so aus Marzipan sind, aber so ganz eng mit so einer komischen Plastikfolie, die es nur da gibt, eingepackt sind. Die habe ich immer Weihnachten früh auf dem Weihnachtszeller gehabt, schon als ein- oder Zweijähriger. Und hab dann diesen Marzipangeschmack. Und ich glaube, es liegt daran, dass bei Niederegger mehr Alkohol drin ist als in Zentes Marzipan oder sowas. Hab das von früh an mitbekommen.
Ich habe gestern Abend Marzipankartoffeln gegessen und ich hatte zwei verschiedene Firmen, und zwar Niederegger und Lindt bei mir. Und ich fand die Lindt Marzipankartoffeln besser, weil die waren nussiger und die waren weicher in der Konsistenz.
Ich finde die Zentes zum Beispiel, die Zentes Marzipankartoffeln finde ich sehr gut. Ist sehr viel Zucker drin und ich glaube nicht, also ein bisschen minderwertigere Zusatzstoffe. Bei Niederegger ist mehr Alkohol drin. Und ich habe auf jeden Fall, seit ich Kind bin, diesen Niederegger-Spleen und fress, sobald Weihnachten ist, aber auch wenn nicht Weihnachten ist, immer dieses scheiß Marzipan. Und die haben einmal im Jahr zur Weihnachtssaison, machen die so einen Stollen und so Stollenhäppchen. Und mein Supermarkt, wo ich meine Sachen manchmal einkaufe, der hat immer nur ganz bisschen von denen und bestellt auch nicht mehr nach, weil die Weihnachtssüßigkeiten werden einmal in diese Aufsteller reingestellt und dann werden die, wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Dann was bei mir jedes Jahr dazu führt, dass ich keine Dominosteine habe an Heiligabend, weil ich denke immer, ich brauche Dominosteine und fahre am 23. los und es gibt keine Dominosteine mehr, nirgendwo.
In der Metro gibt es ein langes Paket, das ist fast 2 Meter, 100 Dominosteine habe ich mir gekauft, mit einmal mit dunkelschwarzer hier Schokoglasur, mit hellbrauner und mit weißer Schokolade. Und das sind die besten. Und dann habe ich das aufgemacht und dann war da nur eine Packung drin mit weißer Schokolade und 4 Packungen mit schwarzer. Oh. Und ich mag einfach die mit weißer Schokolade. Das ist nochmal Next Level für mich. Also wirklich. Und da gibt's die auch in der Metro gibt's die noch, die Dominosteine.
Auf jeden Fall diese Niederegger-Sachen. Ich kaufe mir immer diesen Stollen. Es gibt immer so Stollen mit so Marzipan in der Mitte und schneidet man durch und da ist in der Mitte so ein einfach fette Marzipanmasse und so Stollenhäppchen. Die habe ich jetzt auch gerade hier vor mir. Aber die gibt's immer nur 2 Stollen. Die werden im November da reingestellt und wenn die sind die ausverkauft. So, und es gab in meinem Supermarkt 3 Stollen. Und ich muss ganz kurz, ich will der heilige St. Martin und so, muss ich mal kurz eine private Geschichte von mir erzählen. Ja. Ich heute im Supermarkt, gehe da hin zu dem Niederegger-Aufsteller und denke mir, alles klar, die Stollen halten immer, wenn ich die jetzt kaufe, halten die bis Februar. Die halten die ganze Weihnachtszeit. Ich kaufe heute mal groß ein. Ich habe eine Tüte zufällig dabei und ich kaufe heute alle Stollen, die da sind. Weil ich weiß, ich werde die eh aufessen.
Aber die halten so lange? Halten die so 2-3 Monate?
Weil Stollen halten Zucker, drei Monate.
3 Jahre.
Die halten 3 Monate. Ganz kurz, Thomas Gottschalk überreicht gerade Frank Elstner an Bambi. Ich wette das deswegen, weil Frank Elstner Nase vorn erfunden hat, oder?
Wahrscheinlich.
Kann ich mir vorstellen. Tommy, sag nochmal Dankeschön für Nase vorn. Ja. Oliver Berben ist auch da.
Frank, der Kai hat es gerade gesagt, viele Menschen verdanken dir tolle Fernsehmomente.
Ich verdanke. Alles klar, ich weiß, was jetzt kommt. Blend, kannst du ruhig ausblenden.
Das ist ja ein Wort, das man in unseren Kreisen nicht so oft hört. Immer wenn ich dich sehe, spüre ich diese Dankbarkeit. Und ich muss sagen, ich habe ja im Fernsehen eines oder anderes.
Alles klar, wir wissen,
was aber gleich auf sich umschwingen. Erstmal, wenn man sich sieht, vielen Dank. Ich selber habe ja auch im Fernsehen viel. Das ist typisch.
Unser Tommy. Zurück zur Firma, zu meiner Marzipan-Geschichte. Ja. Ich kaufe also immer regelmäßig, weil ich weiß, die Sachen sind schnell ausverkauft, Marzipan-Sachen. Und zwar eigentlich immer den Stollen. Und ich ärgere mich sehr, besonders wenn diese Stollen Häppchen weg sind. Dann kaufe ich mir die mal ein. Ich möchte auch bitte nichts zugeschickt haben, wenn das jetzt irgendjemand hört, der Marketing für die Firma macht oder so. Ich will nichts davon haben. Ich habe das alles schon mit eigenem Geld bezahlt. Und ich habe heute, bin ich im Supermarkt gewesen und wollte Stollen kaufen. Und es waren noch 3 Stollen da. Und der ganze Aufsteller war ansonsten voll mit anderem Zeugs. Die füllen die Niederegger-Aufsteller. Das vielleicht mal einen lieben Gruß an den Vertrieb von Niederegger. Wenn die Niederegger-Sachen aus den Pappaufstellern ausverkauft sind, in meinem Supermarkt kommen dann Waren, die nicht von der Firma Niederegger sind, in diesen Pappaufsteller rein. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt rechtens ist, und ob ihr das gerne seht, dass die in euren Niederegger-Aufstellern Dominosteine von irgendwelchen anderen Firmen reinkommen oder
sowas.
Die
müssen mal so einen Schokoladentester in die Supermärkte schicken.
Ja, finde ich eigentlich nicht richtig. Als Firma Niederegger wäre ich im Vertrieb angepisst. Egal, anderes Thema. So, dann habe ich diese 3 Stollen gekauft und dann gehe ich zur Kasse, habe wirklich nur diese 3 Stollen in meinem Körbchen, leg die auf die Kasse und dann guckt mich die Kassiererin an und sagt, Mensch, das sieht aber lecker aus. Das gibt es, habe ich auch noch nie gesehen, weil die offenbar auch nicht so oft verkauft werden. Und dann hat sie gesagt, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie mal ganz kurz nochmal in den Laden gehen? Weil die sind bestimmt schnell ausverkauft. Können Sie mir auch noch einen sichern?
Das ist ja süß.
Dann habe ich schon gesagt, Dann habe ich gesagt, ah ja, okay, mache ich gerne. Bin dann nochmal hingegangen, weil ich also alibimäßig, ich wusste aber, es sind keine mehr da. Habe aber dann auf dem Weg zum Niederegger-Aufsteller habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, dass ich 3 gekauft habe und die Kassiererin jetzt wahrscheinlich keinen mehr abbekommt. Und weißt du, was ich dann gemacht habe?
Du hast gesagt, hier eingeschenkt.
Ich hatte nämlich eingeschenkt. Das wollte ich jetzt auch nicht machen.
Ein Stück abgeschnitten von einem.
Ich habe gesagt, nee, passen Sie auf, ich habe jetzt da 3 Stück. Dann kassieren Sie mal einen nicht, beziehungsweise machen Sie bei einem Storno. Dann können Sie den haben, das ist mir ja egal. Und dann hatte sie aber so ein schlechtes Gewissen, dass sie das nicht annehmen wollte. Und jetzt wiederum habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht lang genug darauf bestanden habe, dass sie bitte den 3. Stollen, ich brauche ja nicht 3 Stollen, das ist eh übertrieben, dass ich 3 Stollen gekauft habe. Ich hätte 2, reichen auch locker. Sie hätte gerne, was weiß ich, sie hätte gerne den einen noch haben können, wollte sie den aber nicht haben.
Und das Ende vom Lied ist, dass ihr seit einer Woche fest zusammen seid und jetzt zu Hause...
Weil wir Stollen essen. Genau, gegenseitig aus unseren Bauchnabeln essen wir jetzt den Stollen. Liebe Grüße an die Kassiererin vom
Supermarkt. Hat sie denn jetzt einen Stollen gekriegt noch?
Sie wollte den dann nicht haben am Ende. Sie hat den dann nicht haben wollen und ich habe jetzt einfach 3 mitgenommen. Ich habe aber ein schlechtes Gewissen dabei. Ich habe gedacht, kurz, ich werde der heilige St. Martin heute. Aber dann wollte sie nicht. Ich habe das wirklich auch lange ausgehalten. Das ist wie wenn man mit Leuten, die man nicht so gut kennt, im Restaurant ist und dann hinterher ganz höflich sein möchte und sagen möchte, ich bezahle. Und dann sagt der andere, nee, ich bezahle.
Und eigentlich will keiner bezahlen, ja. Wir haben längst
gesagt, beziehungsweise ich.
Ich höre dann immer sofort auf, wenn einer sagt, nee, ich sage, alles klar, dann zahl du mal. Also wenn ich sage, ich zahle, sagt, nee, heute ich sage, alles klar, dann zahl du mal.
Ich habe wirklich schon, ich habe Abende wurden bei mir schon um eine Stunde verlängert. Ich finde immer gute Abende mit Leuten, die man nicht kennt, gehen immer so 4 Stunden. Also es sind immer gute Abende, wenn man 4 Stunden sitzt, dann weiß man, es ist ein geiler Abend.
Aber nicht
ein
länger.
Abend ist,
nicht länger.
Nicht, nein, aber 4 Stunden, wenn man gerne 4 Stunden sitzt, ist immer ein guter Abend. Ich finde so 2 Stunden sitzen ist ist ein Abend, wo man sich bemüht innerlich, dass es gut wird, aber eigentlich hat man nicht so richtig Bock. Aber wenn man auf die Uhr guckt und merkt, es sind 4 Stunden rum, dann war es eigentlich immer ein guter Abend. Und so gute 4 Stunden Abende habe ich schon mal verlängert, noch um eine Stunde, weil ich mich nicht einigen konnte mit meinem Gegenüber, wer die Rechnung bezahlt. Und ich habe so lange darauf bestanden, dass dem anderen ein schlechtes Gewissen gewachsen ist, so groß wie Luxemburg. Und mir dann auch, weil er dann auch gesagt hat, nee, ich bezahle. Und am Ende haben wir dann Splitpot gemacht und so. Also ganz komische... Schwierige Sozialsituation.
Wenn man dann so noch auf die Rechnung guckt, wenn alle sich so rüberbeugen über den Tisch und jeder über, nee, hier, guck mal, ich hatte das.
Nee, Hälfte. Splitpot ist Hälfte. Rüber, das habe ich seit Studententagen nicht mehr gemacht, geguckt, wer was bezahlt hat. Das ist, finde ich, ganz schlimm. Also ich kann das verstehen, wenn man kein Geld hat und so, dass man dann wirklich guckt, aber einer am Tisch hat immer ein bisschen mehr Geld als die anderen und kann dann auch mal so einfach mal sagen, okay, ich bezahle jetzt mal. Ja. Nächstes Mal bezahlt ihr dann vielleicht oder wenn ihr dann eines Tages Geld verdient.
Wo du gerade so schön über Süßigkeiten auch redest, ich habe von einer Hörerin, Melissa, die hat gesagt, wir sollten mal die großen 5 Süßigkeiten, die man von alten Leuten geschenkt bekommt, machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber ich finde, das ist ein ziemlich gutes Thema.
Oh, sehr gut. Oh, das machen wir heute. Die großen 5 Süßigkeiten, die man von alten Leuten geschenkt bekommt, jetzt wo auch Nikolaus vor der Tür steht und Weihnachten und Oma besuchen und so. Da kriegt man Sachen geschenkt, die man sonst im Jahr 2019 eigentlich nicht so geschenkt bekommt von Leuten, die im Jetzt leben.
Melissa hat Angst, wenn wir das Thema machen, dass sie dann größenwahnsinnig wird, weil ich habe ihr geschrieben, dass ich das sehr gut finde. Melissa, da musst du jetzt stark durchstehen. Wir machen heute die großen 5 Süßigkeiten, die man von alten Leuten geschenkt bekommt, beziehungsweise die alte Leute immer in ihrem Schrank unten noch haben und rausholen, wenn Besuch da ist.
Ah, sehr gut.
Das finde ich eine richtig gute Nummer. Jan, es ist der große Podcast hier. Es ist heute die entspannte, schlecht gelaunte Sendung, so wie ihr uns kennt, so wie ihr uns liebt. Wir haben heute keinen Gast da. Ich bin nicht in Prosecco-Laune. Heute geht es nicht um L.A. Es geht aber auch um, es geht heute Tod, Leben und Fressen und vielleicht noch ein bisschen Sex später. Also
ja, man muss vielleicht auch mal ganz kurz sagen, diese Idee mit, dass wir eine Hörer-Hotline einrichten, auch die haben wir, auch wie geil, wie konsequent wir es einfach nach Sendung 2 ignoriert haben, weil wir selber keinen Bock drauf haben, die ganze Scheiße uns immer reinzuziehen, die Leute da auf die Mailbox drauf sprechen. Naja.
Und auch das gehört dazu, wir werden trotzdem, sind wir froh, dass wir diese Hotline haben, weil es wird bestimmt nochmal der Zeitpunkt kommen, wo wir mit Leuten telefonieren oder wir Leute anrufen wollen. Also es ist schon mal gut.
Aber dass heute nicht.
Heute, ich habe auch überhaupt keinen Bock. Es fällt mir schon schwer, mich selber gerade beim Quatschen zu hören. Wir machen die großen 5 Süßigkeiten, die man vor allen Leuten bekommt. Und ich wollte auch noch was erzählen. Ich wollte jetzt noch eine Rubrik einführen. Du bist ja auch so eine Küchenfee. Und jetzt gerade habe ich mal wieder, jedes Jahr freue ich mich, es ist Rosenkohlzeit. Oh,
jetzt kommt's.
Und der Rosenkohl, ne? Müssen wir auch irgendwann mal machen, Sachen, die man als Kind doof fand. Bei mir war es so Spargel, Rosenkohl und die man im Laufe des Lebens richtig zu schätzen weiß. Und dazu gehört die Rosenkohlzeit. Und wenn der Rosenkohl schön mit Speck und mit Butter angemacht ist, ne?
Oh.
Und dann noch ein paar
ein bisschen bissfest noch, bisschen. Nicht so weich gekocht. Ja.
Und machst du auch immer so ein kleines Kreuz rein unten, wenn du sie schneidest, damit das schneller kocht? So ein kleines Kreuz macht man immer rein.
Ja, und ich finde, Rosenkohl muss man wirklich sagen, es ist was anderes, frischen Rosenkohl zu benutzen und Rosenkohl aus dem Tiefkühlfach.
Ja, es muss frischer sein.
Und das Blöde ist aber, Rosenkohl ist wirklich, da komme ich mir immer vor, wie meine Oma oder mein Opa. Rosenkohl ist so ein Gemüse, das musst du einfach putzen und fertig machen, weil es ist einfach, Rosenkohl ist Arbeit, das ist einfach so, aber es lohnt sich.
Genau, und wenn man geschält hat, dann entdeckt man, dass er noch voller Erde ist, dann muss man den da nochmal abwaschen, das geht auch manchmal schwer raus, aber wenn man dann, man wird belohnt. Das liebt was, und jetzt habe ich aber das große Problem, das wollte ich mit dir besprechen, weil du ja auch, wie gesagt, eine kleine Küchenfee.
Ja.
Also ist Gulasch, finde ich, mit Rosenkohl gut, ich finde Rouladen gut, das sind so klassische Sachen. Hast du noch einen Tipp für mich, weil ich möchte gerne viel Rosenkohl essen, aber zu Fisch zum Beispiel, finde ich, passt das gar nicht.
Finde ich überhaupt nicht, weil Rosenkohl ist sehr dominant. Ich habe was ganz Tolles wirklich gegessen.
Und auch eine Sache, aber Auflauf zum Beispiel, Auflauf mit Rosenkohl und ohne Fleisch, dann ist der Rosenkohl, da kommt ja dieser Kartoffel oder so einer Bechamelsoße, das kommt mir auch nicht so richtig. Ich finde ja, dass der im Dialog zum Fleisch leider gut ist, aber ich bin auch gerne, und das ist die Vegan-Sendung.
Rosenkohl, ja, im Dialog zum Fleisch, gerne Rosenkohl,
ja,
aber nicht too much. Ja, Rosenkohl ist verschenkt im Auflauf. Ich finde auch, wenn man den ertränkt in anderen Geschmäckern, ist das scheiße. Rosenkohl muss für sich stehen. Oder im Dialog, im Zwiegespräch mit einem ordentlichen Stück Fleisch. Das kann ich habe vorgestern eine klare Gemüsebrühe, es hieß Rosenkohleintopf. Es war so ein polnisches Restaurant bei uns. Und die haben immer einen ganz leckeren Mittagstisch. Und da war das unterste auf der Karte, was eigentlich eine Beleidigung war für das, was dann hinterher kam. Es war ein Rosenkohleintopf. Und der Rosenkohl war perfekt gegart, das war Kartoffeln. Eigentlich war es eine klare Kartoffelsuppe mit so einem Löffel Schmand drin, den ich eigentlich gar nicht hätte haben müssen. Ja. Und dann dazu war wirklich richtig viel Rosenkohl drin und das hat mega geschmeckt. Also ohnehin eine Bouillon und eine Brühe mit einem leckeren, mit Rosenkohl wirklich echt gut. Muss auch kein Fleisch drin sein. War rein vegan, hat mega geschmeckt und hätte den Schmand gar nicht gebraucht, hätte auch so gut funktioniert. Im Eintopf mega gut, aber man darf Rosenkohl nicht mitkochen. Der muss echt zum Schluss rein.
Der muss zum Schluss rein. Richtig, genau. Ich finde,
es muss eine Kartoffelsuppe-Basis sein.
Wage ich mich selten ran, Rosenkohl in Eintopf zu machen. Dabei bin ich auch ein großer Eintopf-Fan. Da geht jetzt auch die Saison für mich wieder los. Wollte ich auch nochmal mit dir besprechen, hast du auch einen bestimmten Eintopf oder eine Technik, wie du den machst? Oder einfach alles rein und einen halben Liter Brühe erstmal. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, der immer anfängt mit Bauchfleisch, ne? Der erstmal zwei Bauchfleisch rein in den Topf macht und Zwiebeln und das alles anbrät. Und dann anfängt langsam die Brühe da rein zu tun. Manchmal auch das Gemüse erst noch rauf, damit das so ein bisschen dämpft und so ein bisschen von dem Speck so ein bisschen in dieses Gemüse reingeht. Dann fange ich an, die Brühe, so ungefähr einen halben Liter, welchen großen Topf habe. Und am Ende, das ist das Wichtigste, wenn du das ganze Gemüse aufgekocht hast und da deine Mettenden, deine Wurst, alles drin schwimmt, wenn das richtig ein Eintopf ist, es darf nicht zu flüssig sein. Die Konsistenz, das ist für mich das Wichtige. Ja, und dann wichtig, am Ende noch einen kleinen Esslöffel Senf rein. Das ist für mich auch total wichtig beim Eintopf.
Habe ich erst vor kurzem entdeckt, die Macht von Essig oder von was Saurem, gerade wenn man irgendwas hat, was so sehr schwer und sehr dominant ist und sehr drückt, wenn man da so ein kleines bisschen Säuerlichkeit reinmacht, das ist einfach nochmal Seitdem übrigens habe ich auch immer Zitronen im Kühlschrank, hatte ich früher nie, aber ich habe eigentlich durchgehend Zitronen im Kühlschrank, weil ich immer weiß, ich brauche es eigentlich immer, wenn ich nicht Essig reintue oder wenn der Essig alles, immer Zitrone, eigentlich an die meisten Gerichte so ein bisschen dran. Es schmeckt einfach so ein bisschen besser. Aber wirklich.
Wir sind
wirklich,
so geile alte Männer, wie die Leidenschaft in unsere Stimme kommt, wenn es ums Essen geht auf einmal. Ja, es ist
Sachen selber kommen. Und es ist auch die Saison, wo jetzt ist ja Pastinakenzeit.
Erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt, kommt auch immer. Gut, gern gesehener Gast im Eintopf bei mir, die Pastinake. Wirklich, super gut. Hat auch nochmal einen ganz eigenen Geschmack, finde ich.
Ja, und Pastinake und Petersilienwurzel, auch das ist ja die Zeit. Das sind die wichtigen Zutaten für mein Salzgemüse. Ich mache einmal im Jahr immer Salzgemüse und drehe Gemüse durch den Fleischwolf und mache das dann im Verhältnis entweder 1:1 oder 1:2. Also zwei Teile Gemüse, ein Teil Salz, also Steinsalz oder Meersalz und mach daraus eingewecktes Gemüse. Brauche ich nämlich keine Brühe benutzen.
Ja,
ich finde gekörnte Brühe und künstliche Brühe finde ich furchtbar.
Das hast du mir noch alles gezeigt, mal zu Hause eingefroren. Da warst du so stolz.
Das Allergeilste ist, dass es einfach wirklich stimmt.
Ja.
Also Salzgemüse ist eine tolle Basis für Suppen und Soßen und man verwendet das wie Salz und es kommt aber der Gemüseschmack mit dazu und man hat es im Kühlschrank stehen oder man kann es sogar im Keller lagern. Es hält ewig, weil es halt so salzig ist.
Und man kann das Herbstgemüse oder das Spätherbstgemüse das schön für verwenden und das einfach einmachen und hat dann so, ich habe immer so 3-4 Gläser und die reichen eigentlich für ein Jahr. Und was ich lange nicht mehr gekauft habe, und da musste ich dann denken, als du mir erzählt hast, wen du diese Woche getroffen hast, als du im KD fucking W oben in der obersten Etage
am Scampi-Grill.
Allein die Vorstellung, dass du in deiner Freizeit im KDW in der obersten, in der kulinarischen Abteilung am Scampi-Grill abhängst, ist ehrlich gesagt, es ist mir auch sehr nah, weil ich das halt auch mal
Sport mache. Wenn es eine Luxussache in meinem Leben gibt, dann ist es ab und zu eine Lebensmittelabteilung vom KDW. Und sich da so zu fühlen, als wenn mal einer von diesen gelifteten alten russischen Frauen, die da rumrennen und irgendwie wahnsinnig viel Geld ausgeben und sich dann auch noch irgendwie einen Scampi-Teller für 38 Euro holen. Und manchmal möchte ich auch eine alte gelifte russische Frau sein im KDW, die sich so einen Teller holt. Und neben mir saß tatsächlich Klaus Wowereit mit jemand anders zusammen. Und wir gucken uns in die Augen und er lächelt mich an und nickt und ich nick auch, wie alte Regierungsfreunde von früher, die sich das erste Mal wieder treffen. Also haben wir uns so zugenickt. Und dann habe ich gemeint, Herr Wowereit, wie schön Sie hier zu sehen. Wir haben kurz einen Smalltalk gehalten. Und dann meinte ich so, kommen Sie doch mal irgendwann, weil er meinte, ja, ich kenne Ihre Sendung mit dem Böhmermann, meinte er. Und dann meinte ich, kommen Sie doch mal zu uns in die Sendung. Der Böhmermann wird sich auch freuen. Dann meinte er, solange er nicht unser Parteivorsitzender wird, könnte ich mir das schon mal
warum
vorstellen.
Warum das denn nicht? Entschuldigung, was soll denn das? Was ist das überhaupt für eine Abneigung dagegen,
dann
dass Leute aus dem Entertainment-Bereich...
Da habe ich ihm gesagt, also wenn er Parteivorsitzender wird, dann sollten Sie sich vielleicht Mühe geben, doch mal in die Sendung zu kommen. Weil dann hat er
die richtige Einstellung. Ja,
hat er auch gelacht. Jedenfalls war der sehr nett, das muss man auch sagen. Kurz ein Smalltalk und dann haben wir uns beide Black Tiger Garnelen reingezogen.
Derartige West-BRD, westdeutsche Scheiße. Das können Silke und Holger von der Berliner Zeitung, das werden die nicht verstehen. Die sitzen abends zusammen und verstehen nicht, wie Leute im KDW sitzen und sich Black Tiger Garnelen reinpfeifen und denken, dass das was ist, was irgendwie erstrebenswert ist. Aber ich kann das voll verstehen.
Es ist erstrebenswert.
Im KDW oben, deswegen kam ich ja drauf, ich hole immer Rindfleischextrakt. Einmal im Jahr bin ich irgendwie in der Nähe vom KDW, geh nach oben und hol mir so eine Dose Rindfleischextrakt, weil die Kombination aus, das ist einfach nur eingekochtes Rindfleisch, nichts anderes, das ist eine schwarze Paste. Und die in Kombination mit Salzgemüse ist eine perfekte Brühe. Ja, alles ökologisch, alles super, ohne dass du gekörnte Brühe von Maggi kaufen musst. Rindfleischextrakt.
Kannst du mir auch mal welche mit einkochen bzw. machen? Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk in Bremen zum Beispiel. Also ich weiß
ja nicht. Ohne Scheiß, ich mache immer Gläser zum Verschenken. Ich mache keine Marmelade, habe ich keinen Bock drauf. Aber Salzgemüse, ich schwöre dir, freuen sich alle drüber. Es freuen sich immer alle drüber über Salzgemüse.
Kriege ich das denn transportiert nach Berlin?
Das hält ja ewig. Ich mache dir ein kleines Glas und dann kannst du es immer schön verwenden.
Ich würde es einfach in Urin einlegen, dann hält das ewig. Also.
Nee, und es macht großen Spaß auch, weil ich hab so einen Fleischwolf-Aufsatz für meine Küchenmaschine, wo ich auch übrigens, das ist auch neu, habe ich dieses Jahr auch angefangen. Ich habe Essig für mich entdeckt. Ich habe gelernt, dass man Bockwürstchen braten kann. Wusstest du das?
Ich habe mir Bockwürstchen jahrelang im Toaster warm gemacht, weil ich keine Pfanne hatte. Also es ist auch kein Witz.
Okay. Also es ist ja
noch nicht mal ein Gag. Ich habe jahrelang im Toaster mir die Würstchen warm gemacht und Nudeln im Wasserkocher gekocht. Das war auch so typisch WG. Das war bei mir, weil ich hatte einfach keine Zeit mit 22, 23 in zu Karstadt zu gehen. Ich hatte auch ganz andere Sachen im Kopf, außer mir mal einen Topf zu kaufen. Wirklich. Also das war da noch gar nicht drin. In meiner Evolution war das alles noch gar nicht vorhanden. Ja, wir müssen mal Musik kurz machen.
Dass du mit Klaus Wowereit beim Scampi-Grill oben in der kulinarischen Abteilung hängst.
Ja, mir war das, ich hab gedacht, was kommt? Erst mit Palina Shampoos trinken irgendwie im Alsterhaus in Hamburg. Da gibst du noch einen Next-Level-Shit und das ist mit Wowereit zusammen Black Tiger-Garnelen in der Lebensmittelabteilung.
Hast du auch so einen Hummer aus diesen trüben Becken da rausgeholt, wo die irgendwie jahrelang zu 80 in so einem kleinen Kasten drin hängen?
Hummer mag ich nicht so auch. Und ich finde das auch mit diesen Tieren, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass es wirklich so ist. Ein Hummer hat unheimlich, habe ich diese Geschichte hier erzählt, das habe ich auf der Bühne oft erzählt. Weißt du, wie ein Hummer wächst? Habe ich das erzählt? Mhm. Ein Hummer wächst dadurch, dass die Schale, die wächst nicht mit. Und irgendwann wird diese Schale immer enger. Und dann geht er unter einen Felsen, reibt sich die Schale ab und ist total schutzlos. Und dann wächst die Schale nach. Und das macht der Hummer 3-4 Mal in seinem Leben, bis er endlich ausgewachsen ist. Und das ist total der krasse Prozess für so ein kleines Tier. Und dann gibt es halt so eine Geschichte von so einem Rabbi, das findet man im Internet. Der meinte, stell dir mal vor, der würde diese Schmerzen nicht spüren, wenn er in diesem Panzer irgendwie gefangen ist und würde den nicht abschütteln, weil er keine Schmerzen hat. Er kriegt ja Schmerzen in diesem engen Panzer. Und man würde ihm irgendwas geben, dann würde er nicht wachsen können. Und er hat das sinnbildlich gesehen, fürs Leben ohne Schmerz kannst du nicht wachsen. Und so ist es auch beim Hummer. Ein Hummer irgendwie so in so ein Wasser zu tun und das alles. Nee, irgendwie steht dieses Tier seit dieser Geschichte für mich für irgendwas Sensibles und ich will den auch nicht essen, so ein Hummer.
Ich finde das
aber
auch
eine Garnele hat keine Gefühle. Gefühle, eine Kanäle. Das ist aber meine eigene, weißt du was? Ich habe meine eigene Rechtsprechung für mich selber. Die vielen Leuten, ja, die genau. vielen Leuten nicht gefällt. Kanäle. Gehört, gegessen, Hummer nicht. Aber Leuten das zu erklären, das ist mir zu mühselig. Genauso wie, ja, Regenwurm kannst du mit dem Spaten in der Mitte durch, aber zum Beispiel
Maus.
Keine Maus. Nicht mit dem Spaten durch. Ja. Meine Rechtsprechung. Selber meine eigene Moral. Aber so ist das ja.
Ja, aber jeder hat doch seine eigene Moral. Ich, apropos Hummer, der sein Maus oder Maus mit dem Spaten durch oder Hummer, der weg. Ich sehe gerade den gerade eben um einen Bambi reicheren Kristall, der eine Rede hält. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil er viele Leute erreicht, kriegt er dann. Der Bambi ist immer sowas für kommerziellen Erfolg. Und es ist völlig willkürlich von Chefredakteuren des Burda Verlages verliehener Preis. Es ist aber ein wunderschöner Preis, es gibt, glaube ich, fast keinen schöneren. Nur die Romy in Österreich, würde ich sagen, ist noch ein bisschen schöner.
Der hast du doch auch einen Bambi, oder? Hast du einen Bambi?
Ich habe keinen Bambi, nee, aber ich glaube, ich, der Winfried Kretschmer sitzt neben Dr. Maria Furtwängler und Hubert Burda, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und Kristall hält gerade eine Rede. Kannst du mal ganz kurz reinschalten, weil ich will wissen, wie witzig er wirklich ist. Er sieht sehr lustig aus.
Kommt man mit unter 30 nur, wenn man Sportler ist und...
Ich bin kein Sportler, er ist dick. Das
ist nicht meine Kernkompetenz.
Sehr gut.
Witz über sich selber. Sehr lustig, sympathisch.
Ja.
Er kann über sich selber lachen.
Aber er hat schon sehr abgenommen. Also lange hält das nicht mehr durch mit diesen dicken Witzen über sich selber.
Nee, der
oder
ist.
Oder man bekommt ihn mit unter 30, wenn man ein genialer Musiker ist. Und das ist auch nicht meine Kernkompetenz. Und jetzt bekomme ich ihn in der Kategorie Comedy.
Na?
Nicht meine Kernkompetenz, aber. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf diesem tollen Weg begleitet haben.
Ach man, Kristall ist ganz jung noch. Der sieht immer.
Mein Vater. Ohne die ich jetzt
nicht da bin. Anfang 40, der sieht nur so aus, der will, das ist ein Image von dem.
Ja. Ich habe ihn mal zufällig gesehen im Savoy in Köln. Ich hatte morgens.
Ja, wer hat ihn noch nicht im Savoy
schlechte
gesehen?
Schlechte Laune und der war da gerade und hat mich angeguckt, nicht ihn, hat er ganz schön weggeguckt, weil ich habe wirklich auch abgrundtief schlecht gelaunte Augen morgens, vor allem Hotels. Guck mal, aber die Leute lachen wie die Pferde.
Ja. Nasan Eckes sitzt auch im Publikum, die hat ja Birgit Schrowange rausgemobbt bei Extra. Birgit Schrowange, 25 Jahre, der Sender, die Treue. Nein, das stimmt nicht. Ganz ehrlich, wenn ich jemandem gönne, dass sie jetzt die nächsten 25 oder gerne auch 50 Jahre Extra moderiert bei RTL.
Mit Biggies Bums.
Mit Biggies Bums. Birgit Schrowange, tschüss. Und wenn ich jemandem gönne, dass er jetzt nochmal wirklich ein paar schöne Jahre, ohne immer jeden Montag da bei RTL auf der Matte zu stehen, einfach mal schön mit dem Wohnmobil durch NRW fahren oder sowas, einfach mal nicht fürs Fernsehen arbeiten. Birgit Schrowange, super Frau. Nasan Eckes, genauso solide, super Frau. Ich weiß gar nicht, warum so ein Scheißsender wie RTL das immer wieder schafft, so geile Frau, auch Frauke Ludowig und so, alles Frauen, da kannst du nichts gegen sagen. Ganz ehrlich, ganz ja, tolle Moderatoren.
Alles geile Frauen.
Finde ich immer irgendwie, alles geile Frauen einfach. Also im Sinne von nicht geile, also doch schon auch, aber im Sinne von nette, coole Frauen, die einfach einen stabilen Job machen und die man da gerne sieht und die nett sind und schlau irgendwie. Finde ich immer, gucke ich mir gerne an. So, ja, wollen wir mal eben kurz Songs machen? Wir haben jetzt so lange geredet. Genau.
Ich muss dir auch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe dieses Jahr noch einen Fernsehauftritt. Muss ich noch kurz mit dir darüber reden gleich. Weil
was, du hast einen Fernsehauftritt noch?
Ja, ich muss noch zu.
Wann sind die Tickets eigentlich online?
Dann für Susanne unseren Weihnachtszirkus. Mal, die
Susanne, kannst du mal kurz sagen,
wenn sie wann fertig ist mit dem Drucken der Tickets. Wann
genau, ersten Advent.
Erster Advent gibt's die Tickets.
Susanne hat sich extra einen HP Deskjet gekauft, einen Tintenstrahldrucker. War jetzt bei der Tintenstrahl-Refill-Station, hat sich extra Secondhand Kartuschen gekauft, die werden alle per Hand ausgedruckt von Susanne. Weil es gibt
und von ihren Kindern Tickets. Ausgeschnitten zu Hause natürlich. Ja. Die, knallhart ist die da. Ich packe jetzt einen guten Song von den Viagra Boys. Die Viagra Boys, eine gute Band und der Song heißt Sports. Ist eine Hymne an alle Sportrichtungen. Guter Song, hört euch den mal an. Der treibt euch morgen, wenn ihr nach dem Spiegel scheiße aussieht und duschen müsst und so. Song anmachen im Bad, mache ich gerade immer und irgendwie geht's dann los. Hier, den packe ich rauf. Viagra Boys mit Sports.
Ich habe auch einen tollen Song und der ist, ich habe jetzt gerade ein bisschen durchs Lebenswerk von Rudi Carrell durchgehört, der ja auch Musiker war.
Ja.
Wann wirst du mal wieder richtig
sagen? Also er war ein Moderator, der gesungen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass er Musiker war.
Mm. Er hat Schlager gesungen und die waren nicht so unerfolgreich.
Ja.
Und es gibt auf seiner Platte einen sehr schönen Song, der heißt Mein Dorf. Und immer wenn ich das höre, muss ich daran denken, muss ich an Fegesack denken, mein Heimatdorf, mein Heimatort, ein Stadtteil von Bremen, oder vielmehr ein Teil von Bremen Nord, was wiederum ein ausgelagerter Teil von Bremen ist, eigentlich eine Exklave, eigentlich eine andere Welt. Bremen Nord hat mit Bremen nicht viel zu tun. Und mein Dorf ist, da besingt er sehr melancholisch, ich glaube frühe 80er oder späte 70er, wie sich seine Heimat so verändert hat. Und es geht mir immer so, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich mache immer
Ortskontrollfahrten, wenn ich in Bremen-Nord bin und fahr mal rum und guck mal wirklich bis hin zum Haus meiner ersten Schulliebe und guck mal an, wie die jetzt so ausgebaut haben und ob die da noch wohnen. Also ich fahr wirklich überall hin, wo ich irgendwelche Verbindungen habe und guck mir das alles an und jedes Mal bin ich immer ein bisschen traurig, weil sich Dinge, die ich für unveränderbar gehalten habe, irgendwie verändert haben.
Das ist Restaurants voll krass, das macht mich fix und fertig. Ist, ja,
das macht ganz auch, fertig macht mich das.
Mich auch, in Hamburg mache ich das jedes Mal, wenn ich da bin. Ich bin ja jede Woche in Hamburg. Aber ich mache wirklich oft diese Kontrollfahrten und guck mir alles Mögliche an. Es gibt auch immer was in Hamburg. Ich habe ja schon überall gewohnt und es gibt überall eine Wohnung in jedem Stadtteil und so. Ja, jetzt kommt die, das ist auch sowieso, jetzt, ich habe jetzt schon diese Weihnachtsstimmung. Kennst du das? Kurz vor Weihnachten und die Tage dazwischen. Ja. Wenn es so komplette Stille ist und es ist immer nur dunkel. Es ist eigentlich gefühlt um Weihnachten nur dunkel. Es gibt eigentlich keine Helligkeit um diese Zeit jetzt gerade. Und ich bin ja schon mitten in diesem Strudel der Düsternis. Und deswegen hier die Viagra-Boys. Ihr hört mal die Songs jetzt auf der Playlist. Fidi und Bumsi. Ja,
Mein Dorf ist ein düsterer Song. Ist sehr kitschig, ist ein Schlagersong, aber Rudi Carrell singt, wie sich alles verändert hat. Und wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig. Und wir haben die großen fünf heute noch. Und Olli hat noch Geschichten. Ich habe auch noch Geschichten. Ich bin ganz froh, dass wir mal alleine wieder sind. Und dass wir mal ruhig und schlecht gelaunt sind. Und jetzt betritt gerade Lena bei den Bambis die
Bühne. Ach du Scheiße, müssen wir dranbleiben, Janni. Das kannst du
nicht. Wir müssen ganz kurz mal eine Pause machen und uns mal die Performance angucken. I love Lena zusammen mit Nico Santos. Nico, pass aber bitte auf, ne? Nicht, dass Lena dich da bremst. Du kannst noch mehr. Nico Santos kann noch mehr als Lena, glaube ich. Also, aber mehr dazu gleich. Warum ich auf Nico?
Ja, ich kenne
Nico Santos. Das ist der Sohn von Melittermann, von Egon Wellenbrink. Das ist ein alter Bremer. Und Egon Wellenbrink ist einer dieser alten Buten- und Binnen-Faces. Ich wurde früher von meinen Eltern bei Buten und Binnen immer vor den Fernseher gesetzt, unser Lokalmagazin. Ich habe das richtig inhaliert. Das ist so tief in mir drin. Und Buten Egon und Wellenbrink.
Ja. Ja.
Buten und Binnen. Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Das ist der Spruch, der steht über unserer Handelskammer in Bremen. Außerhalb und innerhalb Wagen und Gewinnen. Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Bisschen blöd vor dem kolonialen Hintergrund von Bremen, aber immer ein schöner Spruch. Und Buten und Binnen, da hat Egon Wellenbrink immer das Wetter gemacht. Der ist auf Mallorca ansässig und sein Sohn ist Nico Santos. Der ist auf Mallorca, glaube ich, geboren.
Auf Mallorca geboren. Und ich habe noch einen Gag gehabt, eben gerade, habe ich vergessen. Seit der Niederegger bei Bab singt, ist das Marzipan nicht mehr so gut. Alles klar, bis gleich.
Ja. Bis gleich, fest und flauschig.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Ihr steht gerade im Supermarkt in der Schlange, irgendwo an der Kasse. Es dauert wieder ewig lange, weil ein neues System eingeführt wurde irgendwie an der Kasse und die Kassiererin kommt nicht klar. Oder ihr seid gerade wieder derbe am Pumpen oder wieder in der Shisha-Bar. Irgendwo seid ihr, irgendwo finden wir euch jetzt gerade hier mit unserem coolen Podcast. Es ist fest und flauschig Zeit hier.
Ich frage mich auch mal, wie wir das machen. Die Leute müssen einfach nur die Kopfhörer reintun und wir finden sie. Sobald ihr den Kopfhörer reintut, wissen wir, wo ihr seid. Wenn ihr das jetzt hört, wir wissen genau, wo ihr seid und wir sind jetzt direkt in eurem Ohr. Wir haben euer Ohr gefunden. Ist das nicht irre?
Es ist total
ist das nicht irre, wie
ihr
das
nehmt uns mit in euer Leben. Mal. Genau, ihr nehmt uns mit in euer wir geben euch einen Einblick in unser Leben und dafür sind wir immer an eurer Seite. Das ist der
Deal. Ja, trotzdem muss ich mal sagen, nachdem wir eigentlich gedacht haben, wir ziehen euch durch den Winter, müssen wir jetzt nachdem Olli das gestanden hat, am Anfang wirklich mal zugeben, es wäre lieb, wenn ihr uns bitte durch den Winter ziehen würdet. Wir sind wirklich zusammengebrochen. Es ist wir haben auch echt viel geleistet. Wir haben jetzt wirklich Interview, dies, das, viele Sendungen, wo ich da extra nach Berlin gefahren bin zu Dennis Yücel und so. Es war so mega viel los, dann bei Deichkind auch, waren wir auch noch da zusammen im Studio.
Ey, Alter, wir haben die Messlatte ziemlich hoch
unglaublich, für uns selber. Unglaublich. Auch. Wahnsinn, was für eine wir klingen schon wie wenn Lena von Jochen Schropp gelobt wird bei der Bambi-Verleihung.
Und irgendwann kriegen wir Lebenswerk Podcast Bambi. Weißt du?
So ein glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch
nicht. Ich glaube, der
Wovereit, das ist schon wieder Wovereit. Das war einer, viele Männer sehen in einem gewissen Alter aus wie Wovereit. Also so von der Art her. Also
auch Diagnose. Was habe ich? Oh Gott, Herr Doktor, was habe ich denn? Sie sehen Wovereit aus wie Klaus Wovereit. Ja. Ach du Scheiße.
Das Wovereit-Syndrom.
Das Einzige, was dagegen hilft, sich einmal die Woche schön Tigerskampi reinpfeifen, oben in der obersten Etage
vom KDW. Um Mensch zu bleiben. Genau. Apropos Mensch bleiben, Jan. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe dieses Jahr noch nicht so viel Fernseherfahrung gesammelt. In den letzten Jahren habe ich das, also verlernt mir eigentlich nicht, wie Fahrradfahren, aber ich habe noch einen Auftritt. Es kommt am 6.
Wie du jetzt bescheiden, erstmal deine Sendung. Jetzt erzählst du was von deiner Sendung.
Nee, du weißt ja, die alten Leute, Geschichte eines Abends im NDR, um Mitternacht zur besten Sendezeit, nach der N3 Talkshow. Und es gibt
das. Wieso machen die das denn? Um Mitternacht sind die bescheuert beim NDR?
Keine Ahnung, ich bin froh, dass sie das überhaupt machen. Ey. Es gibt ja auch noch die gute alte Mediathek. Ich glaube, du kennst das Problem auch allzu gut, Jan. Also es gibt die Mediathek, ich glaube, das ist ein Mediathek-Thema. Keine Ahnung, sag mal.
Aber was ist denn wichtig, was glaubst du denn, was zieht mehr als Olli Schulz mit alten Leuten? Was soll denn da Interesse? Carlo von Tiedemann irgendwie mit einem Trike durch Norddeutschland oder Judith Rakers testet die schönsten Halligen oder was?
Judith Rakers testet die neuen Schreckschusspistolen für Silvester. Das wäre mal ein gutes Thema. Macht sie aber wahrscheinlich nicht. Ich finde auch, dass das ein super Thema ist. Ich bin auf alle Fälle einfach dankbar, dass sie das mit mir gemacht haben. Und ich habe es nicht aus Publicity oder Fame Gründen, sondern weil ich da, haben wir auch öfter schon drüber geredet, weil ich wirklich Bock drauf hatte und irgendwas machen wollte, was mich selber auch reizt. Und jetzt kommt's. Ich darf sogar vorher noch in der N3 Talkshow Gast sein und muss dann ein bisschen über das Projekt reden, was wir da so
mit Hubertus Meyer-Burckhardt
und aber ich glaube, der ist krank, der Hubertus Burckhardt. Ich weiß es nicht.
Der war bei Markus Lanz vor kurzem, der kann nicht krank sein. Es sei denn, Markus Lanz hat ihn mit irgendwas angesteckt.
Dann ist
der
er wieder
gestern bei Markus Lanz.
Ja, ich hoffe, dass er gesund ist, dass es ihm gut geht. Ich freue mich. Hubertus Meyer-Blowjob habe ich mal gesagt, weil der immer so zufrieden aussieht. Das war gar nicht bös gemeint. Ich meinte einfach, er sieht immer so aus, als wenn er gerade oral von einer tollen Frau befriedigt wurde und einfach glücklich im Sessel sitzt. Ich weiß, das sind auch wieder so abgründige Gedanken, aber ich freue mich da drauf und ich freue mich vor allem drauf, dass es neben mir noch einen anderen Gast gibt, der ungefähr in meiner Liga spielt. Jan, willst du wissen, wer noch da ist?
Ja, wer denn?
Er ist genauso alt wie ich. Ich glaube, er ist ein halbes Jahr jünger. Wir haben ungefähr den gleichen Leidensweg, die gleiche Karriere hinter uns gelegt. Und wir treffen uns zum ersten Mal in der Talkshow. Robbie Williams und Olli Schulz zusammen in einer Talkshow bei N3 am 6. Dezember.
Weiß er schon von seinem Glück?
Ich habe ihn über MySpace angeschrieben, hat sich nicht gemeldet. Aber er wird früh genug, ich werde ihn früh genug auf mich aufmerksam machen. Ich habe nämlich in den 90er Jahren als Roadie 3-4 Mal gearbeitet. Auf seiner ersten Solotour habe ich gearbeitet. Da war der komplett breit auf der Bühne in der Markthalle und ist zur Zugabe unten ohne, nur mit der Gitarre vom Schniedel, ist er auf die Bühne gekommen, hat noch 3 Lieder gesungen und hat sich komplett abgeschossen, auf der Bühne auch. Dann habe ich ihn in der großen Freiheit gesehen. Ich habe die Karriere verfolgt. Er hat meine wahrscheinlich weniger verfolgt. Aber ich mache mal einen Abgleich.
Ja, weiß ich nicht. Ja? Ich würde schon grundsätzlich, wenn du ihn triffst, davon ausgehen, dass er alle deine Platten kennt. Mal gucken, was passiert.
Der sitzt zu Hause in L.A. und denkt, what the fuck is Olli Schulz doing? Und googelt mich dann wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, weil das wird doch sowieso so sein. Also das Ego, mein Ego-Herz hier, mein narzisstisches Herz sagt, dann wird sowieso der ganze Fokus in der Sendung nur auf Robbie Williams liegen. Wie kann ich mich da aufmerksam machen? Soll man versuchen, so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, also dass man sich so ein bisschen mehr in den Vordergrund drückt, damit die alle nur Robbie? Oder soll man das einfach so abprallen und so belächeln und auch nicht klatschen, wenn er vorgestellt wird? Dass ich so mit verschränkten Armen da sitze und ihn so angucke. Weißt du, was ich meine?
Ich würde den alten Schauspielertrick, den Mittelweg wählen. Du musst dich dezent in den Vordergrund spielen. Ich würde auf jeden Fall mit Klamotten arbeiten. Irgendein pinkes Shirt anziehen oder irgendwas, was way over the top ist. Ja. Dass auch die Kameraleute und die Bildregie gar nicht anders können, als sich andauernd ins Bild reinzuschneiden. Und dann lachst du immer ein bisschen zu viel über Robbie Williams Witze. Ein bisschen zu viel und lachen.
Amazing! Ich sag immer auf Englisch, awesome, Robbie, come on. What a story.
Ja, und du musst, ganz wichtig, du musst Robbie Williams Talent attestieren. Das habe ich gelernt in der Showbranche. Wenn man anderen Leuten sagt, wie talentiert sie sind, dann erhebt man sich quasi über sie, ohne sie, dass sie direkt spüren zu lassen. Also sich selber dafür qualifiziert zu halten, anderen Leuten Talent zu attestieren. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist absolute Alpha-Geste. Das ist ein Robbie Williams. Ich finde Robbie Williams. Und dann aber dann auch so auf Applaus warten aus dem Publikum. Meine Damen und Herren, ich finde, Robbie Williams ist ein super talentierter Sänger. Und dann anfangen, sich selbst zu beklatschen.
Selber klatschen.
Klatschen die Leute auf jeden Fall mit, weil sie sich nicht trauen, nicht zu klatschen. Weil alle sagen, Robbie Williams finde ich talentiert. Und dann hast du ihn eigentlich gedemütigt. Genau. Und dann dreht sich alles nur noch um dich. Dann hast du gewonnen.
Talentierter junger Mann, der Robbie. Muss man wirklich mal sagen.
Das klingt so sarkastisch. Du musst das ganz ehrlich sagen. Meine Damen und Herren,
also für mich ist der Robbie Williams ein wahnsinnig talentierter
einer der talentiertesten Songwriter, aber nicht Europas, sondern Großbritanniens. Robbie Williams ist einer der Sänger. Robbie Williams ist ein Du musst betonen, dass du deine Songs selber schreibst und Robbie eigentlich sich von anderen Leuten
Sachen schreibt. Genau, das ist ein guter Interpret. Ja. Also ein Interpret.
Robbie Williams ist einer der besten Interpreten, die Insel seit 10 Jahren oder 20 Jahren hervorgebracht hat. Und dann anfangen zu klatschen. Ein Riesentalent.
Das wird er sich freuen. Oh, das wird das Eis brechen, ja.
Und nee, aber du musst es auf Deutsch machen, weil da weiß er natürlich nicht, was gemeint ist. Und die Leute werden hundertprozentig, das NDR-Talkshow-Publikum wird garantiert klatschen. Wenn du die anklatscht und du musst nur so ein bisschen dich in die Runde drehen und dann klatschen die echt für jeden Scheiß. Aber meine Damen und Herren, sieht er nicht toll aus, was meinen Sie?
Also wie Gottschalk, es muss immer um dich gehen. Und jede Frage, die mir gestellt wird, auch immer so, Robbie, so als Vergleich. Ja, ich bin ja momentan hier mit meiner Fernsehsendung heute Abend. Ich glaube, hat Robbie auch eine Fernsehsendung? Also, sorry, you have a TV show? No. Ah. Also dann auch auf Englisch. Und vielleicht auch die guten Gags auf Englisch nochmal wiederholen. Also auf Deutsch antworten und für ihn selber nochmal Englisch.
Nee. Ich würde ganz knallhart mit der Sprachbarriere arbeiten. Ich würde den nicht spüren lassen, dass du nur einen Funken Englisch kannst. Und er soll auch die ganze Zeit das Gefühl haben, dass er hier in einer deutschen Talkshow ist.
Und wenn ihr so in ihr Sachen habt, wo dann übersetzt wird, musst du immer so zwischendrin das Ding rausnehmen und so tun, als wäre es kaputt, auch wenn es funktioniert. Ja. Einfach um ihn zu irritieren und dann auch irgendwann merken, dass du dem anmerken, dass du dem Gespräch nicht folgen kannst und dass du es irgendwie auch blöd findest, dass du jetzt so außen vorgelassen wirst als Einziger, weil dein Übersetzungsknopf nicht funktioniert. Sowas.
Und ne? Also Psychoterror. Psychoterror, auch wenn er eine Antwort gibt, sagen, sorry, ich höre hier gerade gar nichts. Also bei mir geht das Denk nicht. Also die Aufmerksamkeit während seines Interviews auf mich und meine technischen Probleme lenken. Das ist, glaube ich, gut.
Ja, oder wenn er was sagt, einfach mal völlig unvermittelt anfangen zu lachen. Gary Barlow. Und dann klatschen.
Genau, Gary Barlow. Gary Barlow. Gary Barlow. Amazing, Gary Barlow.
Gary Barlow. Aber so unvermittelt, dass er nicht weiß, ob du ihn mit Gary Barlow verwechselst oder ob du gerade einen Witz falsch verstanden hast oder irgendwas, was er gesagt hat. Und einfach nur mal Gary Barlow und dann wieder ins Publikum gucken. Das Publikum muss auf deiner Seite sein. Aber das ist super einfach bei der NDR Talkshow. Alles du musst klar. ihn nur ein bisschen angucken. Hinter dir sitzt wahrscheinlich irgendein Zahnarzt aus Lüneburg und keine Ahnung, eine Lehrerin aus Bad Oldesloe oder sowas.
Mein Manager wird da jedenfalls nicht sitzen. Der wird wahrscheinlich bei der Bambi-Verleihung da noch sitzen oder feiern. Auf alle Fälle machen wir das so.
Wann bist du denn da bei
am gleichen Tag. Ich glaube, direkt vor meiner Sendung am 6. Dezember bin ich bei der N3 Talkshow.
Ah, super. Ich würde Barbara vorher einweihen. Ich glaube, Barbara ist mittlerweile in so einer mir ist alles egal Phase. Die wird mitmachen.
Ja.
Die ist auch nicht interessiert daran, dass Robbie euch da die Show stiehlt. Ganz ehrlich.
Ich könnte auch einfach, ja, das sind aber schon mal gute Tipps, die du mir gegeben hast. Ich glaube, wenn der NDR jetzt mitgehört hat, dann würde ich nochmal gut überlegen, ob sie mich einladen. Natürlich will ich mich von meiner besten Seite Robbie Williams gegenüber zeigen. Ich werde einfach ungefragt eine Akustikgitarre mitnehmen, die einer im Publikum hat und dann...
oder ein Gedicht aufsagen wie Julia Engelmann und versuchen, Hubertus Meyer-Burckhardt durch die Kraft der Poesie zum Weinen zu bringen. Das wäre auch super.
Oh ja, das klappt. Oder die Gitarre und dann auf einmal, ich kriege schon wieder eine E-Mail, ihr auf einmal so irgendwie anfangen, ein Lied von Take That, ihn so anzusingen. Und ich habe einen neuen Deutsch.
Nee, pass auf. Ein Lied von den Beatles.
Yesterday.
Song, weil Musik kann eine Brücke sein und dann würde ich es auch noch politisieren und irgendwie irgendwas mit Brexit sagen. Ist ja schade, dass ihr demnächst nicht mehr bei Europa mitmachen wollt, aber ein Lied kann eine Brücke sein. Und wie zufällig habe ich hier meine Akustikgitarre und dann when I find myself in trouble. Aber so ein bisschen wie wir früher I've been looking for freedom gesungen haben ganz kurz, bei den Bambis haben sie jetzt
einen Mann im Rollstuhl. Nee, das kennt man im Rollstuhl, das steht, aber das ist klein. Achso, doch, das stimmt.
Der hat Schläuche im Hals. Und da sieht man mal wieder, wie wenig barrierefrei dieses scheiß Kurhaus in Baden-Baden ist. Der muss neben der Stuhlreihe stehen. Allein das ist schon entwürdigend. Und jetzt, was ist das? Jetzt nimmt jemand, der irgendwas mit Behinderten macht, den Preis entgegen und die haben im Publikum dann einen reingesetzt, der mal zwischengeschnitten wird? Oder was ist da, was passiert
da? Der wird immer nur zwischengeschnitten, damit die sehen, dass da auch jemand sitzt, der...
Hier in Deutschland gibt es auch den Bossfreien, die uns unterstützt in die... Operationen in Indonesien.
Das ist mir jetzt echt zu schlecht gesprochen. Also das kann ich mir jetzt nicht. Nee, Quatsch, das ist jetzt wahrscheinlich eine ernste Sache gerade beim Bambi. Das weiß ich nicht, was da jetzt los ist.
Du, Jan, Bambi ist allgemeine ernste Sache. Aber denk an mich. Und wenn du Fragen hast während der Talkshow, auch scheu dich nicht, auch während der Sendung anzurufen, wenn ein Einspielfilm läuft oder sowas. Einfach mal durchklingeln und ich gebe dir Tipps. Wirklich, mache ich auch gerne Live-Beratung.
Ist live, ne?
Ja, aber kannst du, wenn wir laufen ab und zu Einspielfilme oder wenn du gerade nicht dann dran bist, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie
Rudolf Mosheim, über Skype, ich kann dich ja als am iPad über Skype einfach da direkt noch mit auf den Tisch stellen.
Ah, das würde ich aber vorher nicht sagen, weil dann preisen die das mit ein und dann rutscht in den Gästeslots.
Kult, genau, und dann ist das, dann geht's wieder
auf Kult, Bühmi ist auch mit dabei, dann rutscht du weiter nach vorne als Gast.
Der Sidekick von Jan Böhmermann bringt natürlich, wie soll es anders sein, da steht dann auch dann nur drin, genau. Das ist vollkommen recht.
Mach das nicht, nee. Lieber bei solchen Talkshows immer der letzte Gast sein und schön das Buffet abräumen. Da wird nochmal schön wirklich überall draufgeschissen, wo noch nicht draufgeschissen wurde und die Stimmung richtig runterziehen am Ende. Ich bin auch, wenn ich bei 3:09 bin, immer gerne letzter Gast, weil dann kannst du nicht mehr viel kaputt machen. Da ist der Kuchen schon aufgegessen. Das ist kurz bevor das
Mitternachts. Das machen die aber extra mit Typen wie uns als letzter Gast, weil man das dann noch rausschneiden könnte, wenn es dann nicht so gut geworden ist. Deswegen sind es Typen wie
wir. Oh, Linda Zerwages bei den Bambis.
Die Gute.
Liebe Linda.
Die Gute.
Liebe Grüße. Liebe Grüße.
Die mag ich auch gerne. So, und jetzt, wieso geht denn das immer wieder nach vorne hier? Mein Satu funktioniert nicht mehr richtig. Ach Jan, du, weißt du was, ich muss mal wieder auch mein Handy sauber machen. Ich habe so viele Apps da drauf, so Apps, die alle nicht mehr funktionieren. Ich habe mir runtergeladen die McDonald's-Apps, weil McDonald's unter den Gratis-Apps die Nummer 1 ist, unter den Apps, die es runterladen gibt. Dachte ich, dann gibt es einen Burger umsonst. Das ist mir alles viel zu kompliziert.
Was kann man denn bei der McDonald's-App machen? Und reicht der Impuls, dass du dir was runterladen willst, was auf 1 ist, was gratis ist, reicht das für dich, um das einfach schon runterzuladen?
Nachts um 2, wenn ich nicht schlafen kann, schon, ja.
Tja. Okay.
Okay.
Hast du eigentlich geile Apps? Irgendwas, was
ich guck mal kurz.
Ja? Hast du irgendeine geile App mal wieder, wo man
so, also ich nutze in letzter Zeit, ich fahre mit dem E-Scooter durch die Stadt, wie so ein Verrückter. Mhm. Es sieht wahnsinnig scheiße aus. Ich wurde auch schon von Leuten angeschrieben, die mich gesehen haben auf dem E-Scooter, obwohl ich mich immer verkleide. Ich habe so eine Daunenjacke gekauft. Jetzt ist eine ganz dicke pinke Daunenjacke und die ist, macht meinen Körper, ich sehe aus wie Smart von Clever und Smart. Der, weißt du, der immer so einen dicken Mantel anhatte und wenn er den Mantel ausgezogen hat, war da drunter nur so ein Strich. Ich sehe viel zu dick und viel zu breit aus, weil das alles mit Daunen ist und die Jacke ist auch immer für die meisten Tage viel zu dick.
Du bist ein Hipster geworden.
Aber ich fahre mit der Jacke, ich bin einfach so ein 1,91 Typ mit so einer dicken Daunenjacke auf dem Leimroller und mir geht dieser Leimrollerknüppel, geht mir wirklich bis zum Pimmel, kann man wirklich sagen. Es ist also wirklich, da hört das einfach auf und ich strecke die Arme fast durch, so groß bin ich auf dem Roller. Und ich muss mal ganz kurz sagen, es haben sich zwei Kolleginnen von mir übelst mit so einem scheiß Roller hingelegt. Eine war heute zum ersten Mal wieder auf der Arbeit, liebe Grüße mal. Ich habe ein mega schlechtes Gewissen, weil es auf dem Rückweg von der Arbeit passiert ist. Und sie hat, ich glaube, die Genossenschaft zahlt dann, die übernimmt dann die Reha und keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall, hat sich echt ein mega kompliziert die Hand gebrochen. Und einen ganz komplizierten Ellenbogenbruch habe ich auch noch im näheren Kollegenkreis gestürzt auf diesen Rollern. Und da muss ich mal, habe ich das schon erwähnt mit dem Jump House? Habe ich das schon erzählt?
Weiß ich nicht. Ich höre doch immer so schlecht zu.
Ein befreundeter Orthopäde. Ich bin im Alter, wo man mit Orthopäden befreundet ist. Das ist irgendwann so. Irgendwann ist man mit Ärzten befreundet, weil die auch...
Weil man so oft in der Praxis ist.
Ja. Nee, weil man mit Ärzten irgendwann, kennt man Ärzte nicht nur privat, weil man zum Arzt muss, sondern man lernt die irgendwann kennen über die, keine Ahnung, die Kinder oder was weiß ich. Und befreundeter Orthopäde hat gesagt, es gibt zwei absolute Gefahrenquellen der Gegenwart, die sind völlig unterschätzt. Das eine sind Jump Houses. Es gibt da Verletzungen, Rückenverletzungen, die man normalerweise nur bei schwersten Unfällen hat, Wirbelbrüche und so, bei jungen Menschen, wo normalerweise akute Lebensgefahr besteht, die aber dann eingeliefert werden, weil die sich auf diesen Trampolinhallen wirklich die Haxen brechen und Unfallursache Nummer zwei in den Aufnahmen, Notaufnahmen, Chirurgien und Orthopädiestationen sind diese Unfälle auf den E-Scootern, weil man da wohl, hat er mir erzählt, aus dem Stand heraus fällt, anders als bei so normalen Rollern, wo man sitzt, fällt man bei E-Scootern aus dem Stand raus. Und Leute, die noch nie so ein Ding benutzt haben, man muss Erfahrung in Balance-Sportarten haben, um das bedienen zu können. Du kannst zum Beispiel nicht einfach die Hand vom Lenker nehmen. Du kannst das nicht mit einer Hand halten. Du musst immer beide Hände am Lenker haben. Es ist letztlich, wenn du Skateboard fahren kannst oder Inline-Skates fahren kannst, dann kannst du die Dinger einigermaßen sicher bedienen, aber nicht, wenn du Fahrrad fahren kannst. Es ist was völlig anderes. Und da überschätzen sich Leute und ballern sich derart hin. Unfassbar. Ich hab zum Glück noch nie das Gleichgewicht verloren, aber es passiert super leicht.
Ich glaube trotzdem, dass der E-Scooter über den Winter hinweg irgendwie an Bedeutung verlieren wird und nächstes Jahr kaum noch zu sehen sein wird. Ich glaube es irgendwie. Oder meinst du, im Sommer ist nochmal volle Pulle?
Ja, ich fänd das ja ganz geil, wenn so ein nachhaltiges Startup, ein Social Startup aus Berlin, wieder anfängt, lebendes Nutztier gesellschaftsfähig zu machen. Warum denn nicht?
Weil
die Technologie ist ja wirklich...
Nee, ganz ehrlich, durch die Stadt reiten.
Die Technologie lässt sich doch 1A kombinieren mit nachhaltigen Fortbewegungsmitteln wie Esel oder Pferde oder Ponys. Und wenn du denen so ein GPS-Halsband ummachst und das einfach, stimmt, du kannst einen Pony benutzen und dann musst du das nur freischalten mit so einem RFID-Chip in deinem Handy oder so oder mit einer App. Und du musst das Pony halt nur irgendwo anbinden. Vielleicht kann das hundertprozentig mit dem Futter, ist auch kein Problem. Du musst es nur irgendwo anbinden und dann einfach drauf reiten. Warum denn nicht?
Ja, genau.
Es ist wahrscheinlich weniger gefährlich als mit dem Leimroller.
Und es gibt ein paar Leute, die arbeiten halt von dieser Ponygesellschaft und holen die nachts ab, wenn die irgendwo sind, und nehmen die mit nach Hause und laden die auf über Nacht, die
Ponys. Ja, und dann kommen die Ponys in den Stall rein und die werden dann morgens einfach kommen, einfach so 80 Ponys an Alex. Die Pendler dann so stehen. Was? Die Pendler dann auf die Ponys steigen morgens.
Hört sich albern an, wäre wahrscheinlich eine schönere Welt, wenn wir morgens alle auf Ponys zur Arbeit reiten würden.
Was ist das? Apropos, ganz kurz mal, ich habe was Neues aus Berlin, habe ich husten hören. In eurer Stadt wird bürgerschaftliches Engagement ganz groß geschrieben und es ist diese komische Startup-Welt.
Ja.
Nee, aber diese Startup-Welt will jetzt irgendwie das Berliner Olympiastadion mieten, um da irgendwie eine Bürgerversammlung zu machen. Und aus Kölner Perspektive, sage ich mal so, hier lachen sich alle Leute darüber kaputt und sagen, ist das also wie der Berliner sich demokratische Partizipation vorstellt, dass irgendwelche Startups das Olympiastadion anmieten und dann da so eine Bürgerversammlung machen. What the fuck is going on in Berlin?
Der Berliner aus dem guten. Ja, keine, das ist sehr ambivalent, der Berliner. Ich habe das ja gar nicht erzählt hier in der Sendung, muss ich auch kurz einwerfen noch dazu. Ich habe mal vor Wochen erzählt, dass es mich hier wahnsinnig nervt. Gerade momentan ist wirklich so eine unsympathische. Also es gibt so Phasen, da wirst du hier so oft angeschnauzt und die Leute sind unfreundlich und ungeil. Das habe ich hier mal irgendwann erwähnt. Und ganz, ganz viele Berliner haben einfach geschrieben: Dann wohn doch hier nicht, dann hau doch ab bei uns hier und du musst hier nicht wohnen. Und ich habe das eigentlich gesagt, weil ich mich unglücklich fühle. Aber anstatt dann zu sagen, hey, come on, du musst das hier verstehen, dann wird sofort. Ja, keiner zwingt dich ja, dann hau doch hier ab aus unserem schönen Berlin und so. Haben sich ganz viele auch beschwert darüber. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch echt kontraproduktiv, muss ich den Berlinern auch mal sagen. Vielleicht auch mal Reflexion seiner eigenen Stadt. Ich komme aus Hamburg, ich liebe Hamburg, aber teilweise hasse ich es auch, weil ich die Stadt so liebe, wenn Sachen sich verändern oder sonst was. Und ich finde, diese bedingungslose Kult um seine Geburtsstadt und wo man zufällig hingeschissen wurde auf die Welt und sich daraus so einen Kult aufzubauen, alle Hamburg, hier Berlin, hier Köln, das ist mein Ding, das ist alles ich. Dieser Kult um einen Zufall deines Lebens, dass deine Eltern auf diesem Punkt des Planeten waren und du da deine Identität aufbaust durch Heimatgefühl und das ist hier alles unser und so, ne? Das geht mir auch so dermaßen auf die Eier. Ja. Und auch wenn ich mit Leib und Seele Norddeutscher bin, ich glaube, dass der Norddeutschland sich jetzt aber auch nicht, der weiß, also keine Ahnung, ist auch kein besserer Mensch, wir haben alle, aber dieser Kult, dieses, dann das ist ja Berlin, da musst du mit leben, wa? Das ist ja, wir sind große Schnauze und haben schlechte Tattoos und wenn einer das nicht gut findet, kann er ja abbauen hier, wa? Das geht mir tierisch auf den Senkel gerade. Ja, ich bin aber auch jetzt, das ist auch so eine Sache, man wird in so einem gewissen Alter auch irgendwie, man wird weich. Ich werde weich gerade. Ich will auch nicht mehr meckern. Das ist die Gefahr. Im Alter wird man so ein Meckertypchen, muss ich auch noch sagen. Ich wollte noch die große Lebenskrise-Sendung mit dir machen und wir müssen auch noch,
heute auch noch oder
nee,
was?
Nee, heute nicht.
Ich dachte,
und wir müssen auch
heute noch, die großen 5 Süßigkeiten, ja, die man von alten Leuten geschenkt bekommt.
Und bald bin ich einer dieser großen alten 5 Leute, die mit den Süßigkeiten irgendwie hier durch die Stadt rennen und die Leuten in die Hand drückt. Wir machen jetzt nämlich genau das, bevor ich jetzt anfange, hier wieder meine Schwermütigkeit nach außen zu tragen, machen wir jetzt eure
die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja.
Die großen 5 Süßigkeiten, die man von alten Menschen geschenkt bekommt. Das ist eine liebe Grüße an die Hörerin namens, wie hieß sie noch?
Melissa,
die sind, bitte dreh nicht durch. Wenn du abhebst, dann holen wir dich wieder runter, frei nach Bernd Begemann. Das ist in unserer Natur. Wir sind irgendwie im Herzen. Holen wir Leute, die abgehoben sind, runter und manchmal uns selber auch wieder, nachdem wir uns einen runtergeholt haben, uns wieder runterholen.
Und wir müssen alle sterben. Hallo, und wir müssen alle sterben. Das ist schon mal, können
wir uns alle drauf einigen. Wir wissen doch alle auch einfach nicht. Wir wissen es doch auch nicht.
Auf Platz 5 bei mir der großen Süßigkeiten. Ist gar keine richtige Süßigkeit, aber meine Uroma hatte immer zu Hause, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Kokosmakronen, die unten mit so einer Oblate geklebt waren und irgendwie so aus Kokos waren, so eine spitze Form hatten. Und davon hatte sie immer säckeweise und tüteweise. Und es war immer diese Weihnachtsschale und diese verfickten Kokoskronen, die konnte ich nicht. Kokosmaronen, Makronen, Kokoskronen. Mhm. Kennst du die noch?
Kokosmakronen kenne ich hundertprozentig. Und das ist so eine Süßigkeit, genau wie so gewisse Schokosüßigkeiten, die kriegt man in diesen, es gibt in Fußgängerzonen so unscheinbare Schokoläden, ja, wo man reingeht und die Schokolade, die man in diesen Läden kaufen kann, die kann man in keinem Supermarkt kaufen.
Richtig.
Ich weiß, Hussel ist so eine Firma. Da kann man aber auch so Schokopräsente kaufen, also mal so eine, keine Ahnung, ein Big Ben aus Schokolade
oder so eine eingeschweißte große Nussschokolade, die aber genauso schmeckt wie eine kleine eingeschweißte Nussschokolade, nur dass es die da halt in groß gibt. Gibt es
ja, oder so eine Bruchschokolade mit so gefriergetrockneten Himbeeren, die geil aussieht, aber scheiße schmeckt, die man immer nur verschenkt und in irgendwelche Geschenkkörbe reintut, aber ich habe noch niemanden gesehen, der die jemals gegessen hat. Und da gibt's auch diese eingeschweißten Kokosmakronen, so kleine Dinger, ich weiß genau, was du meinst.
Ja, und die kann ich
gibt's auch nur bei alten Leuten.
Genau, und die kann ich seit meiner Kindheit nicht mehr essen. Mein Platz 5 Kokosmakrone.
Ja, bei mir auf Platz 5 sind 2 Sachen, die für mich untrennbar zusammengehören. Und zwar sind das zum einen entweder Schokorosinen oder Schokominz. Ich nenne die mal Schokominz-Drops. Die sehen so aus wie Smarties und die haben weiß und rosa sind die. Und die schmecken, außen ist eine Pfefferminzschicht und in der Mitte ist Schokolade wie bei Smarties. Es sind letztlich Smarties, aber das Äußere schmeckt nicht einfach nach nichts wie bei Smarties, sondern nach Pfefferminz. Aber das immer zusammen mit Schokorosinen. Wobei ich diese Schokominz-Dinger nicht so gerne mag, aber Schokorosinen, ich könnte mich in eine Badewanne mit Schokorosinen legen und ich würde 3 Stunden lang wirklich nur essen.
Ich würde wirklich diese. Magst du die so gerne, Schokorosinen?
Ich weiß gar nicht warum. Ich mag Schokorosinen und ich habe festgestellt, dass Kinder...
Das
war
was Besonderes damals bei euch in Bremen. Das wird
ja. Ja. Ja, hast du schon mal gesehen, wie Rosinen hergestellt werden? Die werden ja wirklich meistens unter zweifelhaften hygienischen Bedingungen irgendwo in Südamerika an der Sonne getrocknet.
Finde ich immer ganz beeindruckend.
Ich bin trocken gefurzt. Von Sombrero tragenden Mexikanern werden die Rosinen trocken gefurzt.
Ganz genau. Die setzen sich morgens auf so einen Pott und unter die Rosinen werden die trocken gefurzt.
Und mein Experiment, das möchte ich gerne mal feststellen. Ich habe es in meinem näheren privaten Umfeld mal ausprobiert. Bitte probiert das mal auch bei euren Kindern aus. Es gibt viele Kinder, die mögen keine Rosinen. Durch meine Familienverhältnisse, also von den 5 Kindern mögen, ich sag mal, 2 Rosinen und 3 nicht so gerne Rosinen. Und ich habe das mal getestet. Komischerweise, wenn du denen eine Schale mit Schokorosinen hinstellst, fressen die Viecher die Dinger auf. Und zwar anstatt...
Ich weiß, stimmt.
Man, darüber nachzudenken, dass es einfach, dass sie fast pure Rosinen essen, aber sobald da irgendwie ein Brötchen oder ein Kuchen mit Rosinen drin ist, mal will ich nicht. Aber Schokorosinen fressen diese kleinen Scheißmonster einfach komplett wirklich auf, ohne Halt. Und
die sind halt noch dumm, die sind halt noch nicht rational in ihrem Denken. Die Dinge, die stehen schon gut drin, esse ich das.
Nee, die Jüngsten kommen jetzt in die 6. Klasse. Die sind natürlich schon einigermaßen alt inzwischen.
Ja, das heißt nicht, dass sie schlauer geworden sind.
Also Schokorosinen und Schokominzpastillchen sind bei mir auf Platz 5. Das sind 2 kleine Süßigkeiten. Die man immer, wo ich immer die ganze Tüte in eine Schüssel getan sehe von älteren Leuten, in so Servierschüsselchen aus Kristallglas. Meine Großeltern haben immer noch Kristallglas-Servierschüsselchen und die werden immer komplett die ganze Packung reingekippt und dann greifen die Verwandten immer so ab einem gewissen Alkoholpegel mit so einer großzügigen Hand in diese Schüssel rein und berühren immer viel mehr, als sie eigentlich für sich nehmen können. Also immer sehr viel Hand dran, sehr viel Verwandtenteig ist auch immer das macht auch diesen speziellen Geschmack aus.
Und wenn da was ganz unten ist, was sie haben wollen, dann zögern die auch nicht bis nach ganz unten zu wühlen.
Wie in der Nussmischung. In der Nussmischung, wenn man die Macadamias da rausfischt.
Ja, wenn man die guten Sachen rausfischt.
Ich habe eine Verwandtschaft, wo auch alle genau wissen, es sind nur begrenzt Macadamias da und es ist sehr viel Mitnahmementalität bei uns. Es ist relativ schnell, sind die kleinen gerissenen Typen aus der Verwandtschaft sind schnell an den Macadamias oder an den Paranüssen dran. Da weiß man schon ganz genau und die ratschen alles an. Die Cashews will nämlich in der Macadamia- oder Paranussmischung will niemand die Cashews haben. Aber wenn man eine Mischung hat, wo Cashews und Haselnüsse drin sind,
will niemand von die Cashews,
die Haselnüsse sind wirklich das allerletzte.
Das ist das niemand haben. Das ist das Klassensystem der Nüsse. Weißt du was, wenn die Macadamia nicht da ist, dann ist Cashew das Größte. Es war wie früher, wenn Hitler nicht da war, dann war Göring die Nummer 1. Und jetzt ist es auch so ein bisschen so, wie mit,
Nazi-Vergleich ist jetzt vielleicht nicht richtig. Aber die Haselnuss ist für mich wirklich das SPD-Mitglied unter den Nüssen.
Okay, machen wir so. Die Haselnuss ist die SPD.
Macadamia-Nuss ist so ein kleines, ist so ein bisschen FDP. Die AfD ist eigentlich in so einer Nussmischung nicht vorhanden. Würde ich jetzt nicht sagen. AfD ist so das Äußere von so einer Mandel, wo man immer denkt, ach komm, soll ich das jetzt rauspulen oder esse ich das einfach mit?
Die Schale oder von der Erdnuss. Die Schale.
Schale von der Erdnuss. Die man wirklich nur mit, wenn einem alles egal ist, wenn du schon ordentlich Bier drin hast, dann frisst du die halt mit. Aber eigentlich, und ey, ganz kurz mal eben, liebe Ökonuss Mischungshersteller, bitte hört auf mit euren Ökonussmischungen, wo die Schale von den Erdnüssen dran ist. Die Industrie hat uns über Jahrzehnte darauf trainiert, dass bei Erdnüssen die Schale durch irgendwelche Siebe industriell abgerobelt wird. Die wollen wir wirklich nicht mehr essen. Das ist wirklich von gestern. Da braucht ihr auch nicht mehr irgendwelche Öko-Erzählungen kommen. Erdnussschale will niemand mehr haben. Das ist wirklich das Allerletzte.
Erdnuss ist raus aus Deutschland.
Raus aus Deutschland, Erdnussschale.
Okay. Platz 4, komm, wir vertändeln uns sonst.
Platz 4 bei mir ist, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es sieht aus wie ein Ei mit oben gelb drin und dann aber auch so weiß. Das ist
ich weiß, was du meinst.
Wie heißt dieses Zeug? Es sieht aus wie ein Ei. Das ist weiß und oben so ein gelber Punkt drauf. Und es ist nur aus so einer Creme, aus so einer Zuckercreme. Es ist eigentlich nur Zuckercreme. Und unten ist manchmal noch so ein Schokoladenbezug unten dran. Oben ist es ein Ei und eine Schokolade. Und da drin ist es nur so eine süße Sapsche. Und das gab's bei Oma und Opa immer früher. Und ich kann es seitdem nicht mehr essen. Ich weiß jetzt sofort, wie es schmeckt. Ich kenne die Konsistenz. Es gibt das auch noch in anderen Eiern. Wie heißt denn das bloß?
Und in dieser, wenn man das als Mischung kauft, sind da auch immer diese Schokoringe, die mit diesen bunten Perlen überzogen
sind.
Ja,
die hasse ich auch.
Die manchmal aber auch nach Pfefferminz schmecken.
Oh, die sind auch so scheiße. Das ist auch
widerlich.
Aber das ist wirklich so Hawaii-Toast. Hawaii-Toast und aus einer Zeit, wo man überall so Cocktailkirschen reingeballert hat. Das sind wirklich so 50er, 60er Jahre
Süßigkeiten.
Als Süßigkeiten wieder aufgekommen sind in Deutschland. Das ist wirklich kulinarisches Erbe. Diese komischen Ei-Imitationen, diese Schokoringe, die manchmal auch nach Pfefferminz schmecken.
Spiegeleier werden die genannt, glaube ich einfach. Aber die sind echt widerlich. Das ist auf alle Fälle mein Platz 4. Ich meine nicht von Trolli, die Spiegeleier aus Gummi, sondern es ist wirklich so eine...
Die sind lecker.
Schaumzuckereier heißen die einfach. Schaumzuckereier. Widerlich. Und dann, aber eigentlich könnte man auch noch gleich dazu packen, diese Eier, die es zu Ostern gibt, die entweder rot, gelb, grün, so ganz kleine Eier, die auch nur mit so einem Schaum gefüllt sind. Die waren damals auch angesagt. So eine...
Bei mir auf Platz 4 sind dänische Buttercookies außer Blechdosen.
Oh, wollte ich auch immer schon sagen. Immer in einer blauen Dose mit dieser Helena, auf diesem Bild drauf von dieser, da ist immer dieses Bild drauf von dieser dänischen Butterkeks-Frau.
Tante.
Genau, erstmal ganz wichtig, das ist wirklich eine Ultimate, das ist, wenn ich das diese Dosen schon sehe.
Ja, zwei Schichten und vor allem immer wenn du eine Schicht fertig aufgegessen hast, ist dir schon schlecht und dann noch dann machst du diese kleinen Papierdinger, wo die immer einzeln drin sind, wenn du die wegmachst, beim ersten Mal, ich war vielleicht 5 oder 6, das war eine Sensation, dass ich gemerkt habe, dass du und dann nochmal das gleiche einmal als doppelte Schicht ist. Das fand
und es ist ja eine Trennung, also man nicht erstmal hat man alle von allen Keksen, die letzten sind immer die mit Kokos, wo Kokos mit eingebacken ist. Die mag immer keiner. Es werden immer zuerst die Zuckerbrezel gegessen, wo ganz dick Zucker drauf ist. Oder diese Zuckerquadrate, die aber schon nicht mehr ganz so gerne gegessen werden. Dann die Spritzringe. Mhm. Und dann diese Dinger, wo Kokos mit eingebacken ist. Und es gibt in einigen Mischungen auch harte Kekse, wo so dunkle Schokolade mit drin ist. Die werden immer, die und die Kokosdinger werden zuletzt gegessen. Und dann, ja. Wenn die alle aufgegessen sind, dann ist man bei der Schicht drunter und da liegt noch so eine Trennschicht zwischen, so eine Papierschicht dazwischen. Aber ich habe irgendwann, ist auch in unserer Familie, die Macadamia, ist es durchgesickert, auch gerade bei den Kindern. Uns wurde früher, in den ganzen Cousinen und Cousins, wurde so eine Keksdose hingestellt und wir wurden uns und der Keksdose einfach selbst überlassen. Das war dann
ja,
quasi...
Ja, war bei uns aber auch so. Und dann war einem richtig Kinder, schlecht davon. Da kann ja nichts passieren, 20, du kannst dich ja nicht vergessen.
20 Kinder, genau, 20 Kinder, eine Dose Kekse. Erstmal, wer durfte diesen Tesastreifen aufmachen, der immer drumherum ist? Den musste man so abpiddeln, damit die Dose aufging. Und dann wurde aber durchgefressen. Also ich habe einfach immer die Zuckerbrezel gegessen als Erster. Ich habe immer vorgedrängelt und habe dann aber nicht erstmal die anderen Sachen aufgegessen auf der Ebene, sondern habe direkt schon die Trennscheibe rausgezogen und habe die andere Schicht Zuckerbrezel darunter einfach aufgegessen, bis man beim Blechboden war. Ich habe einfach alle Zuckerbrezel weggefressen, damit die anderen die nicht bekommen.
Die Brezel sind auch mit am besten. Ich weiß, eigentlich schmeckt doch jeder Keks da drin gleich. Die Form ist nur anders.
Komplett. Es oder? Ist psychosomatisch. Es ist letztlich komplett egal.
Ja, aber
dänische Butterkekse auf Platz 4.
Ja, bei mir war das aber genauso das Gefühl, dass ich dachte, die schmecken irgendwie anders. Dabei ist es einfach nur, wie gesagt, die Form. Ich nehme auf Platz 3, wenn der ganze bei meiner Oma und Opa, wenn das da aufgegessen war, der gesamte Süßigkeitenkorb, ne, dann waren da immer noch diese scheiß Eukalyptusbonbons drin, diese grünen, die es irgendwo aus der Hölle gibt, keine Ahnung. Ich glaube, die sind schon in den Mänteln manchmal drin von älteren Leuten, wenn die kaufen, da sind schon diese grünen Eukalyptusbonbons drin. Keine Ahnung, dieser eine spezielle, den jeder kennt. Dieser, den man überhaupt nicht gerne lutscht. Und dieser Eukalyptusbonbon, der ist verteilt in der ganzen Wohnung meiner Urgroßeltern gewesen. In jeder Schublade. Irgendwo war immer so ein Eukalyptusbonbon für schlechte Zeiten. Kennst du den auch, ne? Ja, diesen grünen.
Kenn ich auch. Und es ist auch immer so ein mit dunkelgrün so ein Kreuz da drauf.
Ja, also oder? Es ist so ein dunkelgrüner und den gibt's halt Ewigkeiten und den gibt's auch, glaube ich, nicht im Supermarkt. Jedenfalls, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gekauft, aber ich habe schon unzählige von diesen Dingern gelutscht.
Und gerne, wenn die schon so einen Sommer oder zwei Sommer mitgemacht haben, sind die auch schon so ein bisschen aufgeweicht und kleben an dem Papier dran, aber die sind auch noch gut. Und bei älteren Leuten hat sich ja auch so ein ganz anderes Haltbarkeitssystem noch aus Kriegstagen oder Nachkriegstagen in den Kopf eingehämmert. Da sind Sachen einfach viel länger haltbar, als man so als normaler 2019er Jahrgang glaubt, dass sie haltbar sind. Und es wird auch viel mehr ertragen. Also gerne auch so Schokolade, die angeschmolzen ist, wird einfach weitergereicht, klar. Bei mir auf Platz 3 ist eine Süßigkeit, die ich mir manchmal immer noch kaufe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, Fioretto. Ich weiß nicht genau, von welcher Firma das ist.
Warte mal, wie wird das geschrieben? Mit F oder mit V?
Mit F. Fioretto. Und das sind immer 6 Stück. Das sind so Riesenpralinen. Die gibt's in Rosa und in Blau.
Ja, kenn ich auch.
Weißt du?
Ja. Kenn ich
und ich hatte gerade. Früher, als ich mein erstes Geld verdient habe, bin ich mal in den Supermarkt gegangen und man kommt, ich glaube, 6 Stück von den Dingern kosten irgendwie 5 Euro oder früher so 6 Mark oder so oder 7 Mark, schweineteuer. Und ist auch ordentlich Alkohol drin, überhaupt bei alten Leuten Pralinchen und so, immer schön Alkohol drin. Und bei Fioretto, das ist so eine geile Kombination aus einer ordentlichen Portion Alkohol, Pralinenalkohol, Knusperdings, Schokolade. Und das ist eine Praline, die ist so groß, dass man mindestens einmal abbeißen muss. Man kriegt die nicht ganz in den Mund, man muss einmal abbeißen.
Ja,
also so eine abgebissene Praline.
Und dann ist die aber auch nicht saftig genug, dass du da Bock hast, die zweite Hälfte noch im Mund zu schieben, finde ich manchmal.
Nee, doch, die ist, nein, ich auf Fioretto lasse ich nichts kommen.
Findest du gut?
Ist von alten Leuten. Ja, habe ich früher auch im Zivildienst gerne mal geschenkt bekommen. Ich hab's, glaube ich, sogar daher, dass alte Leute mir im Zivildienst für Weihnachtsdienste, wenn man Weihnachten die durch die Gegend gefahren hat, gab es immer mal so eine Fioretto mit so einem 10-Markschein dran. Weißt du, so zusammengerollt. Ja,
so oft gab's die nicht bei uns, aber ich mag die. Ja, doch, natürlich, ein 10-Mark-Schein und ein Fioretto ran noch irgendwo an so einem Geschenk dran. Klar, logisch. Dafür ist der Fioretto auch eigentlich gemacht, damit er am Geschenk mit rangeklebt wird. Das ist da ein reines Mitbringsel. Platz 2 bei mir, After Eight. Ganz einfach. Ich kenne keinen außer Leute über 70, 80, die noch irgendwie unten in der Schublade eine gesamte Packung After Eight haben und immer so ein, dann erwarten, dass man sich freut, wenn sie das rausholen. Diese dünnen kleinen Plätzchen, so Scheibchen da. After, also es gibt bestimmt noch andere, aber das ist ja nur mal ein Trademark von denen, glaube ich. Und ist auch so eine Sache. Ich wundere mich, wer das kauft. Wer geht in den Laden und sagt, oh, heute mal wieder schön After Eight zu Hause.
Ich finde, ich muss ehrlich sagen, du bist ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Nee, ich kann und ich kann auch, also es gibt diesen, wenn Leute so nach Deutschland kommen zum Beispiel und dann
kriegen sie eine After Eight.
Nein, aus einem anderen Land kommen. Wenn Leute wenn Leute eine Migrationsgeschichte haben und dann fangen die an, sich, wenn die in Deutschland sind, sich auf so Süßigkeiten zu stürzen und die mit Bedeutung aufzuladen. Und das wird gerne auch über Generationen weitergeleitet oder weitergegeben. Das kann man vielleicht nicht nachvollziehen. Bei uns war After Eight so eine Sache, das gehörte irgendwie zu Westeuropa. Mhm. Und das haben meine Großeltern, haben, glaube ich, recht früh angefangen, als sie in Deutschland waren, After Eight zu kaufen. Und das hat sich durch die komplette Familie, wurde so weitergegeben. Und es ist immer noch was, hat was von feine Leute. Und wir haben auch immer die Werbung geglaubt, dass es irgendwas mit Adeligen zu tun hat und so. Das war immer was, wurde nur zu festlichen Anlässen rausgeholt und es war dann noch so ein seidenes Papier drumherum und ich weiß, es schmeckt scheiße.
After Eight hat das hingekriegt, ja, After Eight hat das hingekriegt, dass die für ihre kleinen scheiß Pfefferminz-Schokoplätzchen das Gefühl vermitteln können, dass das was ganz Besonderes ist. Das haben die echt hingekriegt, ne? Das ist genauso wie mit einer tiefgefrorene Schwarzwälder Kirschtorte aus dem Tiefkühlfach. Die wurde bei meiner Oma ganz selten mal gekauft, weil die teuer war. Und dann wurde die da so hingestellt, so ein Ding, so ein mittelgeiles Kuchengelöt. Wo waren wir stehen geblieben?
Bei welchem? Bei Platz Nummer 2, das ist bei mir der Nikolaus Schokololli. Das sind flache Nikolaus Schokololli. Ja. Die hat man früher mal bekommen, ich weiß gar nicht, ob die noch hergestellt werden. Die gab es beim Nikolauslaufen, haben wir die immer beim Bäcker bekommen. Mhm. Den Bäcker gibt's inzwischen gar nicht mehr. Beziehungsweise die guten Bäcker, ist es in Berlin auch so, das ist jetzt aufgefallen, das gute Bäckerhandwerk, das stirbt ja aus, gibt noch wenige gute klassische Kartoffelbäcker. In Bremen-Nord gibt es übrigens einen fantastischen Bäcker, darf ich aber keine Werbung machen, sonst ist der überlaufen. Den zeige ich dir, wenn wir in Fegesack sind, dann gehe ich zu dem Bäcker und bring dir das Brot mit und ich schwöre dir, es ist das leckerste Brot.
Und ich werde in der Sendung mir ein Butterbrot machen und dann mir das schmieren und essen, damit das auch wirklich...
Nee, und die Brioche-Brötchen, Alter, die Brioche-Brötchen...
Brioche mag ich nicht so, das mag ich nicht.
Das nee, du wirst, ich schwöre dir, das wirst du so gerne mögen. Auf jeden Fall, der Bäcker, das war bei uns früher so, dass die Bäcker irgendwann pleite gingen und dann kamen da aber türkische Bäckereien rein und man muss mal wirklich sagen, türkische Bäckereien haben einfach das Bäckerhandwerk und das ist vom allgemeinen deutschen Kartoffelbäckertum. Ich glaube, so ein bisschen unterm Radar läuft das. Aber türkische Bäcker halten die Backkunst echt, echt oben in Deutschland. Wenn du ein vernünftiges, frisches Backwerk haben möchtest, gibt es wenige gute deutsche Kartoffelbäcker. Ansonsten nur so komische Ware, die irgendwo zentral gebacken wird und dann auf so 80 verschiedene Backstuben in der ganzen Stadt zum Fertigaufbacken gefahren wird. Ja. Es gibt wenige gute, die noch im Laden backen. Oder türkische Bäckereien. In Köln gibt es so viele auf der Venloer Straße. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich in Köln bin, dann fahre ich morgens auf dem Weg. Ich habe so einen wahnsinnig nicht guten Börek-Dealer, der hat morgens auch wirklich... Ich habe rausgefunden, dass die wirklich die richtig guten Sachen natürlich auch beim türkischen Bäcker morgens am allerbesten schmecken. Ganz frisch. Und zum Beispiel hat er diese Ringe mit Sesam, diese Butterringe mit Sesam.
Oh, die mag ich auch.
Aber nicht Sesamringe, sondern diese Butterringe mit Sesam, wo in der Mitte Käse eingebacken ist. Die hat er immer nur bis 11, 12 Uhr und der hat nicht so viele davon. Und ich weiß ganz genau, dass die ganzen Cracks morgens kommen bis 10 Uhr und die alle wegkaufen. Und ich habe mir letztens 2 Stück davon geholt und das Geile ist, die kaufst du und die halten eigentlich... Du bist erstmal mit einem Ring macht dich an einem Tag satt und die kannst du am nächsten Tag, wenn du in die Plastiktüte tust und den Knoten zumachst, kannst du am nächsten Tag in die Mikrowelle legen, eine Minute 600 Watt, dann ist der wie frisch gebacken. Der ist am nächsten Tag noch exakt genauso gut. So eine gute Hefeware ist das. Die gute Backkunst, türkische Bäckereien, ganz ehrlich, wirklich.
Kleiner Tipp, wenn ihr noch alte Brötchen zu Hause habt und die sind ein bisschen zu hart, ein bisschen, bevor man die nochmal warm macht, irgendwie Toast mit Wasser benetzen, ein bisschen Wasser oben rauf und dann nochmal in den Ofen tun, dann kriegst du die nochmal richtig frisch. Also das
macht sehr länger. Ja. Und Hefegebäck gerne mal bei nicht so hoher Wattzahl kurz in die Mikrowelle wie frisch gebacken. Also Nikolaus Schokololli auf Platz 2, muss ich nicht viel zu sagen, in so einer Plastikverpackung, Plastikstiel dran. Es ist wirklich ultra billigste Schokoware, gerne auch wenn es so knistert zwischen den Zähnen, mein Platz 2.
Mein Platz 1 ist ein ziemlich öder Platz, aber es ist nun mal das, was mich am meisten bei meinen Großeltern oder älteren Leuten auch aufmerksam gemacht hat mit Süßigkeiten, diese Lakritz-Sachen. Und zwar dieser kleine schwarz-weiße Lakritz-Bonbon, der jetzt irgendwann nochmal versucht wurde, glaube ich, groß zu machen. Vielleicht aber auch ein anderer. So ein Lakritz-Ding, aber so ein harter Lakritz-Lutsch-Bonbon, der irgendwie keine Freude macht, der immer den Gaumen aufreißt und der immer irgendwo noch ist. Genau wie diese Eukalyptus-Dinger. Aber wenn die Eukalyptus-Dinger weg sind, dann ist überall noch irgendwo so ein Lakritz-Bonbon. Und dann aber aber noch als Bonus dazu Lakritz-Lollis in so einer Tüte, die mit Schokoüberzug und mit so kleinen Salmiaks drin. Und den und davon so 20 Stück in so einer Tüte, die unten noch in der drin sind. Kennst du den noch? Und wenn man die Schoko abgelutscht hat, ist er so durchsichtig. Du weißt, dieser Lakritz-Bonus.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Mein Platz 1 der Top 5 Süßigkeiten, die man nur von alten Leuten bekommt, ist, und also wenn ich sage, wirst du genau wissen, was es ist. Und zwar ein Schokoladeneiskonfekt. Verpackt in
in der Spitztüte, in der Plastikspitztüte. In der Plastik.
Nein.
Schokokonfekt, das man im Kühlschrank tut. Du meinst
Eiskonfekt, und es ist immer in einer Alu-Verpackung mit so einem geriffelten Rand, das sieht so ein bisschen
aus. Die sind
in Nespresso-Kapseln.
Aber die ganzen Dinger sind alle in so einer spitzen Plastiktüte im Supermarkt zu kaufen. Und da ist dieses Eiskonfekt drin. Und davon isst du 3-4 Stück und denkst, oh, wie geil, weil das so schmilzt im Mund, weil das so weich ist. Und nach dem 5. denkst du, oh, ist das eklig, mir ist schlecht, hätte ich die bloß nicht alle gegessen. Die sind teuflisch. Pass mal,
und ich habe hier gerade eine Beschreibung, warum das Eiskonfekt heißt. Also, man muss es im Kühlschrank pass auf. Der kühlende Naschspaß für groß und klein, Eiskonfekt. Das ist auch so ein 50er-Jahre-Ding. Das hat irgendein Schoko-Crack mal erfunden. Und das haben dann Leute genommen und nie wieder losgelassen und gedacht, dass es eine Süßigkeit ist, die zeitlos ist. Ist sie nicht. Alte Leute verteilen sie und junge Leute kennen sie nicht mehr. Der Eiskonfekt, Eiskonfekt-Kapseln sind die zart schmelzende Versuchung mit dem besonderen Effekt. Es handelt sich hierbei um Pralinen aus Haselnuss-Nougat, die, wenn sie im Mund schmelzen, dem Mundraum Energie, also Wärme, entziehen. Mhm. Wenn die Temperatur auf der Zunge auf unter 24 Grad sinkt, wird dies als Kälte empfunden, also das Chemielabor in deinem Mund. Eiskonfekt muss deshalb auch nicht im Kühlschrank gelagert werden. Es reicht die alte Sockenschublade von Opa, wo man dann
ein bisschen Geruch noch reinkriegt in den noch ziehen lässt, da kann man die Dinge noch ziehen lassen.
Ganz im Gegenteil, eine bereits vorhandene Kälte schwächt den Kühleffekt im Mund sogar ab. Also das ist ein derart schweres Pralinen-Ding. Das ist
ein chemischer Prozess.
Auf der Zunge bereits die Energie, die normalerweise erst von der Bauchspeicheldrüse oder vom Magen entzogen wird. Und dann wird quasi Vorverdauung beginnt im Mund. Das macht die Zunge kalt und deswegen denkt man, man hat Eis im Mund. Und das haben alte Leute mir wirklich jahrelang gegeben. Der Mann, der unter uns wohnte bei uns früher im Mehrfamilienhaus, der sich irgendwann, oh, das kann ich eigentlich gar nicht erzählen, der irgendwann dann, hier kam der Krankenwagen, dann hat er sich irgendwann umgebracht unten. Und dann, ach egal, ist ganz schrecklich, ist will ich jetzt gar nicht erzählen, also ganz mehr Familienhausgeschichten. Und der hat immer Eiskonfekt an Nikolaus. Und ich wette, es war über Jahre die gleiche Packung. Der hat das nur für Nikolaus einmal gekauft, im Angebot bei der Metro, weil mit seinem Sohn bei der Metro war. Und dann hat er das jahrelang in der Schublade gehabt. Und das ist irgendwie auch so weiß kristallisiert irgendwann.
Und Eiskonfekt bei mir. Und weil du so viel davon gegessen hast, bist du unsterblich, Jan, weil da so ein chemischer Prozess stattgefunden hat. Ja. Das waren mal wieder
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Mir ist richtig schlecht jetzt von diesen ganzen Süßigkeiten, weil das alles so Sachen sind.
Mir ist voll schlecht.
Mir ist gerade so richtig übel von diesem ganzen Zeug, als wenn, das ist es einfach nicht. Das ist nicht das, was uns glücklich macht. Ups, da kommt ja schon wieder Musik rein. Ja, das war heute mal eine richtig unspektakuläre, normale Sendung, weil wir auch normal sind.
Sorry, für die Sendung nochmal. Also wirklich, dass wir jetzt heute mal kein Hollywood-Star.
Keine Pimmelwitze machen, echt.
Ich wollte echt noch kurz über die SPD reden, aber es zieht mich jetzt auch noch weiter runter. Mir ist echt schlecht jetzt und ich will mit dieser scheiß Olaf Scholz-Geschichte anfangen. Ich glaube, Olaf Scholz wird SPD-Parteivorsitzender. Und dann ist der Drop gelutscht, ganz ehrlich.
Und du wirst dein schlimmster Albtraum.
Nee, ganz ehrlich, das ist ja klar, dass ich nicht. Also jetzt mal ganz mal hier Real Talk. Also ich war ja nicht wirklich. Es ist ja wirklich nicht sehr wahrscheinlich, dass das jemals geklappt hätte. Mhm. Aber das muss ja jetzt auch nicht wirklich Olaf fucking Scholz sein. Der Grund, warum wir das überhaupt gestartet haben, weil Olaf Scholz gesagt hat, ich mach's. Und dann haben wir gesagt, okay, das im Team. Ja, wenn der das macht, dann machst du das auch, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und das waren wirklich die schmerzhaftesten Wochen. Es ist noch nicht ganz zu Ende.
Ich würde dich da gerne irgendwie supporten bei der ganzen Geschichte.
Nee, lass mal bleiben. Ich will dich da nicht mit reinziehen in die Scheiße. Ja. Komm, was ist beim Bambi los? Ganz kurz mal eben. Können wir noch mal kurz gucken?
Bambi, was ist denn da los? Sag mal.
Ich mach mal kurz noch mal Satur an. Warte.
Warte mal, ich mach Satur hier. Ich habe auch schon Satur an. Und dann gucken wir noch mal
was kurz. Was ist beim Bambi los? Übertragen aus Baden-Baden. Charity.
Da sind gerade ganz Promis in Baden-Baden.
Junge, motivierte Leute, die Europa-Fahnen auf der Wange haben. Ah, da ist wieder, guck mal, dein Manager. Hast du gesehen? Da war dein Manager.
Da ist er! Ansa Seidenstücker.
sitzt das Schwein, sitzt einfach da rum und du bist einfach. Du musst arbeiten.
Und
der macht sie im Baden-Baden.
Gib mit schönen meinem Namen
Champagnerabend.
Er geht ja wieder rum, Uli Schulz, Friend of mine und so und kriegt wieder alles umsonst.
Der frisst die Tigergarnelen auf deine Kosten und
auf
du sitzt
Nacken,
hier musst arbeiten.
Genau. Der frisst die Dinger mit Wovereit Backstage und ich sitze hier rum mit dir.
Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt, was ist jetzt hier los? Wer gewinnt denn jetzt europäisch?
Uschi Glas.
Wer hätte gedacht, dass Uschi Glas zu den Bambis geht? Oh Mann, Ray von Raymond. Ist auch
das,
mit da.
Nee, das ist eine Frau ist das. Das sieht so aus wie Raymond.
Das ist Ray von Raymond.
Ah, ich dachte, das war Raymond gerade.
Was macht denn Ursula von der Leyen da? Die soll die EU-Kommission zusammenstellen.
Sitzt sie neben
nicht beim
Uschi
Bambi
Glas?
Rum. Nee, Ursula von der Leyen steht auf der Bühne und die haben für die jungen Leute nur einen Bambi. Oh Gott, ich guck's mir gleich nochmal privat
Leyen,
an.
Von der Leyen steht auf der Bühne und squirtet. Nein, Quatsch, hab ich nicht gesagt. Ja, jetzt ist Feierabend mal. Wir machen uns einen schönen Feierabend und wünschen euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr immer noch unsere Sendung hört.
Ey, glaubt ja. Ursula von der Leyen, dass sie die Europäische Union nach vorne ficken kann, indem sie da irgendwie mit einem Burda-Verlag organisiert, dass junge Leute mit irgendwie Europa fahren in der Visage, einen Bambi überreicht bekommen? Ist das jetzt dein Ansatz, Ursula? Mal ganz ehrlich, ist das jetzt dein erster Approach in der EU-Kommission? Sag mal, was ist da?
Na,
was
muss ich da erst noch was, rein?
Was? What? What, Ursula? Schon. Wie heißt die Sendung eigentlich heute? What, Ursula?
Das Leben schreibt die schönsten Geschichten, heißt die Sendung, finde ich.
Oh, nee, bitte nicht. Das ist mir so allgemein. Nee. What, Ursula? Ursula, what? What, Ursula, what? What, Ursula, what?
Ja, finde ich gut.
What, Ursula, what, squirt. Einfach nur mal hinten dran, um die Leute neugierig zu machen. What, Ursula, what, squirt. Sehr gut.
Wir wünschen euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Und passt auf euch auf. Das war's mal wieder.
Das war's. Bis nächste Woche. Habt einen schönen toten Sonntag noch. Macht's gut.
Tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Europa. Versicherung pur.